Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Abend, Tobi.
Guten Abend, Thomas. Herzlich willkommen.
Ja, dir heute auch.
Hast du dein Smoking an?
Ja, nicht nur das. Ich habe auch eine Fliege anstatt einer Krawatte.
Ja, eine Fliege, wunderbar. Ich habe jetzt bei Fliege an einen Fernsehpastor gedacht.
Ach so, nee, solange du nicht an den Film Die Fliege denkst.
Ja, das Original war gut.
Welchen meinst du jetzt? Der mit Jeff Goldblum? Nee, das ist davor wahrscheinlich noch mit Original dann.
Ja, ich glaube, das war in den 60er, 70er die Originalversion, oder?
Nee, die war glaube ich noch älter. Nee, wahrscheinlich meinst du doch den Jeff Goldblum, ne?
Ja, glaube schon. Ich weiß nicht, wie der hieß, aber jedenfalls das Original, also die Urversion, ja.
Mhm. Ja, nee, aber wie gesagt, der Film, kann man sich angucken, vor allem wenn man Jeff Goldblum-Fan ist, ja, das ist ja einer seiner, sagen wir mal, seine ersten Filme in Anführungszeichen, ja, kann man machen.
Ja.
Ist halt Horror.
Aber, ja, also ist schon ein bisschen okay. Stärkeres
Kaliber. Im Vergleich zu heutigen Horrorfilmen und dem, was die heutige Jugend gewöhnt ist, ist das wahrscheinlich ist das auch schon eher harmlos, aber ja. Damals war das schon...
Damals war das starker Tobak, auf jeden Fall.
Hm. Ja.
Gut. Aber auf was ich hinaus wollte, wir haben heute die 400. Folge.
Ja. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, wünsche ich dir
bitte auch. Trommelwirbel einspielen.
Ja, Drumroll aus der Regie bitte einspielen. Ja.
Genau, ich heb schon den Finger. Mhm. Aber wir haben ja hier keinen, der uns irgendwie die Produktion macht, ja.
Wir müssen ja alles selber machen, ja. Gut, aber 400 Folgen, ja, das ist schon mal ein Grund, sich zu freuen. Ich will jetzt nicht sagen stolz, das klingt immer so hochtrabend, aber wenn man, ich sage es ja immer wieder gerne, wenn wir so einen runden Geburtstag feiern oder so eine runde Folgenanzahl haben, es sind einige andere Projekte gekommen und auch gegangen in der Zwischenzeit. Ich wiederhole mich ja gern, aber das kann man ja auch bei 400 Folgen gerne mal tun.
Ja. Hatte ich nicht gerade heute gelesen, dass der Herr Pritlaff dieses Jahr 93 Podcasts produziert hat?
Das weiß ich nicht, ob er das heute getwittert hat.
Nächstes Jahr würde er an irgendwie dreistellig arbeiten. Ich würde sagen, alle an den 93, so weit entfernt sind wir da ja auch nicht.
Ja, also ich habe mal in die Statistik geguckt und dieses Jahr ist nur eine Folge ausgefallen. Also haben wir 51 Folgen.
Ja, ich hätte jetzt Hüstel von mehr oder wäre ich ausgegangen.
Also nee, wir haben zwar immer verschoben ab und an, manchmal waren die Folgen auch sehr nah aufeinander folgend, aber es sind keine Folgen, also es ist eine Folge ausgefallen.
Ja, das ist doch schön. Ja, wenn man das so hinkriegt, ist doch wirklich toll. Wie gesagt, hätte man mich so gefragt, hätte ich gesagt, na okay, die eine oder andere ist halt ausgefallen, aber so ist doch wirklich wunderbar, ja.
Ja, so ist das.
Ja. Wir planen ja auch schon kräftig für nächstes Jahr, also von daher.
Ja, wir planen. Planen
können wir ja. Ich glaube zwar nicht, dass wir dreistellig werden, aber... Um es mal mit einem ehemaligen Podcast zu sagen, den es ja leider auch nicht mehr gibt. Vielleicht schaffen wir für jeden unserer 99 Hörer eine Folge. Das wäre fast das Doppelte von... Wow.
Naja, wir könnten ja, wenn du deine kleine Auszeit hast nächstes Jahr, dann könnten wir ja Sonderfolgen vorproduzieren.
Ja, oder in tägliches Format wechseln.
Um Gottes Willen, aber stell dir nur mal vor... Stell dir nun mal vor, dann hast du wieder weniger Zeit und dann klappt das mit dem täglichen Format nicht. Das ist ja das
Problem. Ja, okay, Problem. Nee, das ist klar. Das könnte man nur so lange machen, wie die Zeit auch da ist.
Ja, so ist es. Und ich bin ja immer ein Freund davon, wenn man ein Format etabliert oder damit anfängt, dass man dementsprechend auch das durchzieht und abliefert. Das finde ich immer sehr, sehr vernünftig.
Was natürlich ja auch wie ein Lottogewinn wäre, ja, wenn man wirklich das versuchen würde mit dem täglichen Format, findet einen Sponsor, der das auch wirklich unterstützen würde und man könnte damit seine Rechnungen bezahlen. Das wäre so eigentlich optimal. Ja. Wird nicht funktionieren, ja, weil wir sind ja dann doch schon zu zweit, ja, und das würde so wahrscheinlich eher weniger funktionieren. Aber ich habe auch heute gerade wieder mit jemandem gesprochen und ich habe gesagt, also ich bin ja eigentlich sehr bescheiden, außer jedes Jahr ein neues MacBook Pro einen fetten Urlaub brauche ich ja groß nichts.
Wie, das hast du gesagt oder das hat der Kollege gesagt?
Das habe ich gesagt. Aber hast du da gesagt? Merkt man auch wieder, es war ein großer Scherz, weil wann habe ich den letzten Mac gekauft? Das ist auch schon wieder Jahre her.
Ja, so ist das.
Braucht man ja auch nicht. Ja. Wenn man funktionieren, warum sollte man sich da jedes Jahr eins kaufen? Guck mal allein unsere iPhones.
Ja, klar.
Wieso sollte man sich da jedes Jahr was kaufen, wenn es funktioniert? Oder auch iPad. Ja, wie lange arbeiten wir jetzt schon mit unseren iPads? Ja, da wird es langsam auch Zeit, sich zu überlegen, ob man was macht. Aber nochmal zurück zur 400. Ich habe mir dafür nächstes Jahr schon ein paar Gedanken gemacht, aber wie immer ist halt Zeit. Ja, ist halt Zeit der entscheidende Faktor. Dieses Jahr vor allem jetzt speziell das letzte oder die letzten 6 Monate sehr schwierig bei mir. Deswegen kam es ja auch öfter zu Verschiebungen, was gerade so auch die Aufnahme und Termine dann bei uns betrifft. Nächstes Jahr, denke ich mal, wird der Anfang auch schwierig werden. Gerade weil ich ja dann das Unternehmen verlasse, was Neues finden muss. Und da ist ja immer die Frage, wenn du was Neues hast, wie lange dauert das, bis du dich da eingefunden hast? Und vor allem, wie viel Zeit bleibt dir dann auch erstmal übrig, ja, für alles andere? Muss man mal gucken. Ich habe ja die Hoffnung, dass hier was in der Region bei mir funktioniert, dass zumindest mal die lange Fahrerei wegfällt. Da ist ja auch schon mal viel gewonnen.
Ja, klar, das ist richtig. Ja. Ja, man muss halt immer die Zeit finden und es ist ja auch nicht nur die Aufnahmezeit, man muss ja auch ein bisschen vorbereiten, ein paar Themen finden und so weiter.
Wobei, ne? Vorbereitung, da muss ich mir wirklich, was gab es früher in der Schule, dieses Ding, was man sich aufgesetzt hat, beziehungsweise aufgesetzt bekommen hat, wenn man irgendwie so ganz hervorragende Leistungen erbracht hat, Hüstel, da gab es ja auch mal was. Das müsste ich mir ja auch mal aufsetzen, ja, weil gerade, wie gesagt, durch den Zeitmangel ist halt schwierig, ja. Genauso Post-Production, ja, tut mir auch ein bisschen weh, dass ich da nicht all das machen kann, was ich gerne würde. Aber, ja, da muss man ja wirklich sagen, es wird ja, wir reden ja jetzt schon seit über einem halben Jahr drüber, dass bei mir jetzt irgendwie ein Nachfolger für den Mini gefunden werden muss. Ich würde wirklich gerne wieder in den transportablen Bereich gehen, gerade um dann eventuell auch Post-Production auf der Couch zu machen, ja, vom Fernseher. Aber muss man mal abwarten. Ja, es ist halt, man kriegt ja nichts geschenkt, ja, bei Apple. Okay, Qualität kriegst du nirgends geschenkt in der Regel, aber ja, mal gucken. Es kommt ja eine Abfindung noch ins Haus, also von daher mal gucken, ob man da was abzweigen kann.
Also für dich wäre doch im Prinzip das interessanteste Gerät, wenn das 13 Zoller mit der neuen alten Tastatur jetzt kommen würde. Das wäre doch ein interessantes Gerät. Hm?
Das wäre, ja, sagen wir mal, für das, was ich an Audio mache, ja. Wäre auf jeden Fall super geeignet. Bildschirmgröße ginge da auch noch wunderbar. Ich würde allerdings wahrscheinlich eher so zum 16er tendieren.
Ja, jetzt doch, okay.
Ja, weil wenn, dann würde ich vielleicht auch gucken, wenn ich dann mehr mobil und überall, in Anführungszeichen, im Haus dann oder gerade auf der Couch, würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr jetzt unbedingt, außer zum Podcasten, ins Arbeitszimmer gehen und eventuell noch einen Monitor anschließen, sondern hätte dann gerne auch einen Bildschirm, mit dem ich gerade was Bildbearbeitung und Video betrifft, dann auch vernünftig arbeiten kann, ja, und da nicht nochmal einen externen Monitor vielleicht brauche. Außer vielleicht, ich arbeite an einem größeren Projekt. Von daher würde ich da vielleicht dann doch gerne auf 16 gehen. Ja. Aber ist halt alles eine Frage des Budgets und da muss ich jetzt erstmal abwarten. Ja. Aber da steht auf jeden Fall nächstes Jahr was auf dem Zettel, weil der Mini geht noch, aber ja.
Wer weiß, wie lange. Der ist jetzt so ein bisschen zickiger, ein wenig älter, das Gerät. Und
Ja, wir hatten ja, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Also USB-Ports ist ja so ein Thema. Ja. Ich kann ja aber auch nicht mit dem Gerät einfach in den Apple Store gehen, weil ich habe kein anderes Gerät, mit dem ich das dann machen könnte in der Zwischenzeit. Ich kann auf den eigentlich nicht verzichten. Bin ja ganz froh, dass ich das mit meiner, sag mal, mit meiner, wie nennt sich das nochmal, diese Thunderbolt-Kiste, die ich da dranhängen habe. Dass darüber ich ja dann alles noch machen kann. Ja. Weil, wie gesagt, die USB-Ports auf der Rückseite ist ein bisschen schwierig. Und ich habe ja auch, oder bin ja auch in der glücklichen Lage, dass der Dock wirklich gut funktioniert. Ja. Und ich den auch habe. Von daher kann man sich ja über die Zeit retten. Nur ja, irgendwann ist es halt soweit. Ja.
Naja, irgendwann ist es soweit.
Wir sind jetzt mit der bestehenden Technik bis zur 400 gekommen. Wobei zwischendrin haben wir ja ein bisschen aufgerüstet. Es kam ja die, erstens mal von den Mikrofonen, von den Kopfhörern. Jetzt mittlerweile sind wir ja seit einiger Zeit bei Headsets. Da ja auch XLR, brauchst ja auch ein Audio-Device dafür. Von daher, ein bisschen was in Technik investiert haben wir ja auch schon. Und würde meine Internetleitung nicht ab und zu mal spacken, ja, wäre das ja auch nicht so das Thema.
Das ist der Knackpunkt, die Internetleitung, ja. Und sobald die vernünftig läuft, ist natürlich auch das Endprodukt dann in Ordnung. Das liegt halt auch nicht an uns letztendlich. Man könnte eine andere Produktionsart wählen, aber
genau, das ist ja auch so ein Ding, was mir im Kopf herumschwirrt. Da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen. Das müssten wir für nächstes Jahr, denke ich mal, in Angriff nehmen. Ja. Weil an meiner Internetsituation wird sich so schnell nichts ändern. Das ist halt das Problem. Von daher müssen wir gucken, ob wir das irgendwie produktionstechnisch halt ein bisschen besser in den Griff kriegen.
Ja, müssen wir mal austesten. Müssen wir mal eine 5-Minuten-Testfolge machen und die dann über die andere Produktionsart quasi aufnehmen und gucken, wie das Endprodukt dann aussieht.
Genau.
Und dann schauen wir mal. Okay.
Ob man damit dann konstant bessere Qualität produzieren kann, ja.
Ja, so ist genau. Es. Wahrscheinlich ja. Schon, ja.
Naja. Ist anzunehmen. Aber, wie gesagt, unsere To-Do und Wishlist für die kommenden Jahre, ich sag mal nicht für nächstes Jahr, ich sag für die kommenden Jahre.
Ja, immerhin redest du von Jahren und du hast dir genauso vorgenommen wie ich, das Projekt noch lange am Leben zu halten.
Ja, solange
es Spaß macht. Wir müssen es so lange am Leben erhalten, solange wie wir noch Tassen haben und die unter das Bett bringen können.
Okay, kann man auch machen. Ja, nee, aber klar, solange es Spaß macht, warum sollte man da nicht weiterhin zur See stechen bzw. weiter segeln, ja?
Ja, zu See stechen, ja, das ist das richtige Wort, ja. Ja. Gut, ja, dann lass uns trotz alledem mal versuchen, in die heutige Sendung einzusteigen.
Ich will doch, wir haben ja eben schon über das Thema Filme gesprochen, ich möchte da ein bisschen was loswerden.
Dann werd mal was los.
Und zwar vor einer Woche, oder sind es jetzt schon 2 Wochen, kam der neue Ghostbusters-Trailer raus, Ghostbusters Afterlife. Es soll ja auch die alte Mannschaft wieder mit an Bord sein, allerdings hat man da im Trailer bis jetzt noch nichts dazu gesehen. Ist auch die Frage, in welchem Ausmaß sind die dabei? Ja, wird es ein Cameo oder haben sie vielleicht doch mehr als nur eine Minute oder einen kurzen Auftritt? Mir hat der Trailer eigentlich ganz gut gefallen. Im Netz hat er ein bisschen kontrovers aufgenommen worden. Da schließt man ja oder knüpft man ja quasi nach dem 2. Ghostbusters an. Also den letzten Ghostbusters mit den Mädels, den ignoriert man jetzt in der Timeline. Macht dann quasi dann entsprechend x Jahre später dann weiter. Trailer, Link ist in den Shownotes, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Mir hat es gefallen, was ich gesehen habe. Ist mehr so Ghostbusters, Stranger Things, Mashup so ein bisschen in die Richtung. Aber ich denke, das könnte definitiv was werden. Ja, also laut Trailer macht das auf jeden Fall Lust auf mehr.
Also der Trailer hat mir auch sehr gut gefallen, ja, auf jeden Fall.
Ja.
Und noch ein kleiner Disclaimer, nicht, dass wir wieder böse E-Mails bekommen. Das lag jetzt nicht daran, dass da die Mädels mitgespielt haben. Der hätte genauso schlecht sein können, dass wenn es Jungs gewesen wären. Weil ich habe da schon wieder so ein paar Hörer in Verdacht, die sich da melden werden.
Ja, schöne Grüße. Ich wollte darauf gar nicht drauf eingehen, weil er wurde gerade von so Hardcore möchte gern Ghostbuster-Fans ja schon übel angenommen, als damals der Ghostbusters angekündigt wurde und da halt von einem weiblichen Cast die Rede war.
Ja.
Und das ja wurde halt oder ist schlecht aufgenommen worden. Also mir tut es eigentlich leid für den Film und für die ganzen Macher und auch die Schauspielerinnen, weil er war gut besetzt. Man hätte können storytechnisch sich vielleicht ein bisschen was anderes vornehmen, als sich sehr nah am Original halt zu halten. Aber muss man die letzten die letzten Star Wars hat man ja auch gerade dem ersten von J.J. Abrams vorgeworfen, er würde sich zu sehr an den Originalen orientieren. von daher mal gespannt, wie jetzt der nächste wird. Da hört man ja auch, oder ist man ja auch sehr gespalten anscheinend, was jetzt so die ersten Pressevorführungen betrifft. Die einen loben den hoch in den Himmel und die anderen sind dann doch ein bisschen sehr enttäuscht. Ein paar Reviews habe ich heute noch gesehen von dem einen oder anderen Blog. Sehr durchwachsen. Also da weiß ich nicht, was ich davon halten soll.
Ja, Sascha Pallenberg hat sich auch sehr kritisch dazu geäußert, bis hin zu. Ja, ja, er hat dann sofort ein Video aufgenommen, wo er dann so aus dem Kino rauskam und sein schnelles Statement in die Kamera gesprochen hat. Und ja, das war jetzt sehr durchwachsen bis hin zu negativer Kritik. Er sei sogar einmal eingeschlafen mittendrin, ja.
Mhm. Oh, okay. Also es gab ja hier diese, oder von Disney, ja diese Vorpremiere quasi. Da waren ja auch ein paar deutsche YouTuber da eingeladen dazu, wobei ich da jetzt groß noch nichts gehört habe, außer vielen Dank für die Einladung. Ich weiß nicht, ob es da ein Presseembargo oder so bei uns gibt, keine Ahnung. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, den muss man sich am besten selbst angucken. Ja. Auf die Reviews würde ich da jetzt erstmal noch nicht so viel geben. Aber gerade dabei zu bleiben, der zweite Top Gun Trailer kam jetzt raus. Top Gun Maverick mit Tom Cruise wieder. Wann war das, letztes Jahr oder war es dieses Jahr auf der Comic-Con, wo sie den Teaser gezeigt hatten, wo Tom Cruise ja auch gesagt hat, dass sehr viele Aufnahmen halt live oder real sind und nicht aus dem Computer kommen. Da habe ich heute auch, da müsste ich mal gucken, ob ich den Link nochmal finde, ein Behind the Scenes gesehen, ja, wo es um die Dreharbeiten ging, gerade mit den Kameras in den Flugzeugen, beim Fliegen etc. Sehr gut, ja. Der Trailer gefällt mir auch gut, aber ich war auch schon ein großer Top Gun Fan. Außerdem finde ich ja, wir hatten in der Vergangenheit auch gerade, was Mission Impossible betrifft, schon über Tom Cruise gesprochen und wie verrückt der ja im Prinzip eigentlich ist. Das ist auch ein Film, da freue ich mich nächstes Jahr drauf. Der soll, glaube ich, im Sommer kommen. Bin ich auch sehr gespannt. Link ist auch mal in den Shownotes drin. Und dann kommen wir zu meinem Lieblings-Star Trek-Film. Und zwar Galaxy Quest. Okay. Hatte jetzt 20-Jähriges. Und auch viele Trekkies oder Trekker, ja, je nachdem, aus welchem Jahr man stammt, als Star Trek-Fan. Sagen ja selbst, dass Galaxy Quest einer der besten Trek-Filme ist.
Und, war doch mit Sigourney Weaver, ne? Oder habe ich das jetzt falsch
in Erinnerung? Tim Allen, also Toulman, hör mal, wer der hämmert. Alan Rickman war auch mit dabei.
Das ist schon 20
Monk.
Jahre her.
Monk, mir fällt jetzt der Name nicht ein, der ist ja auch mit dabei.
Ja.
Genau, 20 Jahre. Ich hätte sogar vielleicht noch ein paar Jahre mehr getippt. Aber 20-jähriges Jubiläum. Eine frische Sigourney Weaver, ja, die ja da auch mehr wegen ihrer. Ja, okay, die wurde auch, klar, wegen Talenten, aber in dem Film, der ja über eine alte Serie spielt, wurde sie eigentlich mehr wegen ihren weiblichen Argumenten positioniert als wegen ihren schauspielerischen Leistungen, zumindest mal in der Serie. Ja, so nett das andere. Nee. Von daher, 20. Jubiläum, und es gibt, habe ich gesehen, auch auf Amazon.de, Never Surrender, das ist ein Dokumentarfilm über Galaxy Quest. Link ist auch in den Shownotes drin. Ich werde mir den, denke ich mal, heute Abend angucken. Ich wusste gar nicht, dass er auf Amazon.de verfügbar ist. Den werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen. Und ich kann auch nur sagen, also Galaxy Quest funktioniert hervorragend. Ja, für das, was er ist. Super besetzt. Ja, auch Tim Allen, ja, macht einen super Job. Auch dank, klar, der ganzen Restmannschaft, die er noch hat, wie gesagt, Alan Rickman, Sigourney Weaver, Monk ist mit bei und der andere fällt mir jetzt nicht ein. Justin Long, ein sehr junger Justin Long, spielt übrigens auch mit. Den kennen wir ja auch aus den...
Stirb langsam 4.
Zum Beispiel, oder aus den PC-Mac-Werbespots.
Ja.
War er ja der Mac, Justin Long. Mhm. Wie gesagt, Stirb langsam 4. Ein sehr junger Justin Long, wobei heute sieht er nicht viel älter aus.
Also das ist ein Typ, der wird nie älter, also man hat das Gefühl, der bleibt immer sehr jugendlich.
Ja.
Und ich glaube, bei Stirb langsam 4 war er schon 38.
Das weiß ich jetzt nicht, aber er ist auf jeden Fall älter, als er aussieht.
Ja. Da hat er ja einen jugendlichen
Hacker gespielt.
Wie sagte Bruce Willis immer so schön, Hackerboy. Ja,
genau.
Ja.
Ja. Ja. Wobei, die Kritiken für den Film waren ja nicht so dolle.
Ich fand den gut, aber langsam okay.
4.0. Aber so für Popcorn funktioniert er sehr gut, ja.
Es ist halt ein leichtes, ja, wie soll ich jetzt sagen, ein Unterhaltungsfilm. Es ist jetzt ja, nichts Hochtrabend, es ist Popcorn-Kino.
Von der Story her muss man es ja auch wieder in die damalige Zeit einfach einordnen. Und ja, damals kam das ja gerade auch mit der Kritik an Netzwerk, Internet, Vernetzung kam ja damals oder war damals auch mit so einem Thema. Und das wurde dann aufgegriffen für Stirb langsam 4.0, wobei 4.0 den Titel finde ich sehr gelungen, ne? Muss man wirklich sagen. Den finde ich da wirklich sehr gelungen. Und dann muss man ja auch mal so ehrlich sein, was kam denn bitte an Stirb langsam danach noch?
Der fünfte Teil, der war nach meiner Meinung wesentlich schlechter.
Von daher, ja. Und an den ersten, was soll da bitte rankommen? Da spielt ja auch Alan Rickman mit, ja, Hans. ja, das ist einfach der Stirb langsam.
Das ist auch der Weihnachtsfilm.
Ja, nee, ich habe ja so drauf gewartet, dass das jetzt kommt.
Das ist der Weihnachtsfilm schlechthin. Also Weihnachten ohne Stirb langsam Teil 1 ist für mich kein Weihnachten.
Wobei ich glaube, letztes Jahr war er nicht im Fernsehen.
Also bestimmt auf Sat 1 oder auf Kabel 1. Ja, irgendwo läuft das immer auf so.
Auf ich so weiß, privat. Ich habe auch nichts gesehen jetzt im Weihnachtsprogramm für dieses Jahr.
Ne, meistens immer so um 22 Uhr geht es dann los.
Ja. Und war 4.0 nicht vor einigen Wochen gerade im Fernsehen?
Ja, ja, wieder mal, ja, ja. Und vor allem dadurch, dass man den schon so oft gesehen hat, kann man, egal zu welcher Stelle reinschalten, man ist halt immer sofort wieder im Thema.
Ja. Wobei, was sie jetzt auch wieder gerade durchgenudelt haben, ist Sister Act 1 und 2. Was eigentlich auch sehr schade ist, weil der erste ist wirklich ein guter Film, eine wirklich sehr gute Bubi Goldberg-Komödie. Der zweite lässt leider doch meiner Meinung nach stark nach, aber selbst die Musiknummern im zweiten sind noch gut. Der erste ist, wie gesagt, meiner Meinung nach für eine Komödie sehr, also gut gemacht. Nicht, keine super, auch nicht die beste Bubi Goldberg-Komödie, aber der ist schon okay. Aber man sieht sich natürlich irgendwann satt, ja, einfach da dran. Und der wurde so oft jetzt mittlerweile durch die Sender geprügelt. Ist eigentlich schade drum, ja.
Also eine weitere gute Whoopi Goldberg-Komödie ist Jumping Jack Flash.
Oh ja, der ist hervorragend.
Ja.
Sing absolut. Deutlich, Mann, sing deutlich, sag ich.
Ja.
Der ist wirklich gut, ja.
Ja, also der wurde jetzt lange nicht mehr irgendwo durchgenudelt durch die Fernsehsender. Kann man absolut empfehlen, also wirklich sehenswert.
Wer da übrigens auch mitspielt, mir fällt jetzt leider der Name nicht ein, ein eigentlich sehr bekannter amerikanischer Komödiant, der auch in Police Academy mitgespielt hat. Mir fällt der Name nicht ein.
Da haben so viele mitgespielt.
Der mit dem dünnen Haar, mit der komischen Stimme, der mit so der hat ja auch
ach, der bei nervöse,
der Jack Flash mitgespielt.
Ja, der etwas pummelig war, so etwas kleiner und so.
Genau.
Am Anfang war er ja kriminell bei Police Academy und dann wurde dann eingezogen.
Genau.
Und war so ein bisschen launisch und hyperaktiv und total. Ja, ich weiß, wen du meinst. Ja. Ich habe es aber jetzt auch nicht präsent.
Ich bin der Meinung, der hätte da auch mitgespielt. Aber wie auch immer.
Ja. Aber ich erinnere mich. Ja, total überdreht war. Jedenfalls bei Police Academy.
Ja.
Naja, so ist das.
Genau.
Gut, haben wir sonst noch ein Cinema-Thema?
Frag mich jetzt.
Wollen wir jetzt mal in die Apple-Themen oder in unsere Apple-Themen abdriften?
Können wir machen, ja. Ich glaube, 20 Minuten sind genug, ja.
Ja, wir müssen ein bisschen Zeit strecken. Ein bisschen Backpulver ins Koks tun.
Was bitte?
Okay. Ich habe gesagt strecken. Ja. Unsere Themen strecken, habe ich gesagt. Sony, AirPlay und HomeKit, Kompatibilität und Updates für die OLED-TVs kommt wohl erst im Jahre 2020 oder im Anfang des Jahres 2020. Die LCD-TVs haben ja in der Vergangenheit schon was bekommen und die Top Topline von Sony bekommt leider erst die Updates etwas später. Also von daher heißt es noch ein wenig warten. Wir verlinken mal die Pressemitteilung von Sony.
Ja, alle Sony ist da sowieso, was Updates betrifft, für auch für ihre Fernseher ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, ja, das läuft nicht immer alles so rund. Auch gerade was diese ganze Android-TVO-Updates betrifft, da haben sie in der Vergangenheit auch da mal wieder was zurückgezogen, neu ausgerollt. Dann dauert es teilweise Wochen, bis das an deinem Fernseher dann noch auftaucht, obwohl es dann, wie gesagt, schon länger verfügbar ist. Dann kann man es irgendwie per USB-Stick flashen und ach.
Und trotzdem hast du dir einen Sony gekauft, oder? Wie war das?
Ja, trotzdem habe ich mir einen Sony gekauft, wegen Preis, also wegen Features und Preis.
Preis-Leistung.
Ich bereue die Entscheidung nicht, muss ich wirklich sagen. Aber ja, wie mit anderen Android-Geräten und Herstellern, die Update-Situation ist im Allgemeinen, glaube ich, nicht so das Wahre. Ja.
Also ich wüsste gar nicht, was ich mir jetzt für einen Fernseher kaufen würde, wenn ich jetzt müsste. Ich glaube, also ich würde
LG nehmen. Ja. Also wie gesagt, ich musste ja und habe mich dann unter anderem wegen dem Preis halt für das Gerät entschieden. Ich wollte sowieso fix Android TV, TV haben. Von daher ist ja dann schon mal ein bisschen was weggefallen.
Ja. Ich habe letztens ein schönes Video gesehen über den neuen Samsung The Frame. Der hat mir auch sehr gut gefallen vom Design, weil man kann ihn ja wirklich so gestalten durch den Rahmen, den man halt optional noch drumherum machen kann, den es auch in verschiedenen Farben gibt, kann man das Ding wirklich so aufhängen, als würde ein Bild an der Wand hängen. Und die Anmutung ist wirklich so, ja, auf den ersten Blick könnte das ein Bild, ein Gemälde sein. Und durch die wechselnde, permanente durch die wechselnde Kunst, die man dort abbilden kann, die man, glaube ich, auch ein gewisses Package im Lieferumfang beinhaltet, sieht das aus, als ob man ein schickes Bild an der Wand hat. Und durch die ausgegliederte Anschlussbox, macht das schon einen schicken Eindruck. Ja. Aber auch bezahlt man auch fürs Design einen happigen Aufpreis, sage ich mal.
Das hat man ja oft gerade in diesem High-End-TV-Bereich, dass du da wirklich viel Geld auf den Tisch legen musst, weil entweder du ein Display hast, was zusammengerollt in der Kiste verschwindet. Ja. Oder aber du nur ein 2 mm dünnes Display hast. Ja. Dann hast du die Breakout-Box noch, ja, das Kabel kannst du irgendwie unsichtbar in der Wand verlegen, hast dann quasi das Bild an der Wand hängen. Das bezahlst du einfach, ja, das ist aber ganz normal, ja. Bis es halt dann Standardtechnik geworden ist.
Ja, ja, klar, das ist halt so. Ja. Genau. Ja, und das nächste Produkt wird wahrscheinlich lange keine Standardtechnik werden. Lass uns nochmal über den Mac Pro 2019 sprechen. Da gab es ja schon auch Vermutungen im Vorfeld, dass Apple die Produktionsstätten aufsplittet für das Gerät. Also, dass ein Teil in Amerika, in Texas produziert wird und ein Teil in China. Und das ist jetzt auch so, also das ist jetzt auch mehr oder weniger bestätigt. Der Blog Mac Generation hat dementsprechend einen kleinen Artikel geschrieben mit auch ein paar Bildern, dass der europäische Markt mit Geräten aus China beliefert wird und dass der amerikanische Markt mit der heimischen Produktion beliefert wird. Ja, was heißt Produktion? Es ist die Endfertigung, die Zusammensetzung der einzelnen Komponenten. Das muss man immer dazu sagen. Es ist ja nicht die, naja, es kommen ja nicht alle Komponenten dementsprechend aus dem Heimatland, von daher. Ja,
assembled dann in
Texas. Assembled in Texas, Austin, Texas, genau. Aber für mich kein Grund, über die Qualität zu sprechen etc., weil die meisten, oder alle anderen Produkte kamen ja vorher auch dort her, die wir bekommen haben. Also warum soll das schlechter oder besser sein? Ob es jetzt aus China oder aus Texas kommt, ist mir relativ wurscht.
Ne? Ja, es war halt immer die Rede davon, dass der Mac Pro halt in Amerika produziert
wird. Ja, ja.
Ich denke mal, das ist eigentlich so das Ding. Ich habe mich eh gefragt, wie sie das Stückzahlentechnik hinkriegen. Wobei da auch wieder, das ist ja kein VW Golf.
Ja, muss man ja auch sagen.
der mag so viel kosten wie ein VW Golf, je nach Ausstattung, aber es ist halt nicht der Golf unter den Macs. Ja.
Nein, es ist kein Massenprodukt.
Der wird diese Verkaufszahlen einfach nicht kriegen. Ja. Von daher hätte es ja durchaus sein können, aber da ist ja auch wieder die Frage, was macht Logistikkosten, was macht dann Importkosten etc. Das ist ja auch wieder die Frage. Von wo aus ist es eventuell günstiger, ja, die Ware dann für den europäischen Markt zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise auch für den amerikanischen Markt. Ich denke mal, so eine einzelne Komponente ist wahrscheinlich günstiger von der Einfuhr her oder aber auch noch nicht bedroht von irgendwelchen Strafzöllen, ja, als so eine Fertigkiste. Von daher macht das ja durchaus Sinn, dann in Amerika auch zu produzieren. Vor allem was haben sie gesagt? Irgendwie Kanada, also Nordamerika, beziehungsweise drüben die Kontinente, ja, werden halt aus Texas beliefert und hier quasi Rest of World dann aus China.
Ja, genau. Ist ja auch in Ordnung. Habe ich kein Problem mit.
Ich auch nicht.
Ja.
Wo kommt denn mein iPhone her?
Genau. So ist es. Der Rest aus Apples Portfolio kommt ja auch dort her. Ja, und dann gab es ein Teardown von iFixit. Das ist sehr überraschend gewesen, positiv überraschend. Ich nehme jetzt mal das Ergebnis vorne vorweg, weil wir haben von 10 möglichen Reparaturpunkten, also den Reparaturgrad, also wie gut das Produkt zu reparieren ist, 9 Punkte erreicht. Und das ist der aktuell beste Wert, den ein Apple-Produkt in der letzten Zeit jemals dort erreicht hat. Ich will jetzt nicht sagen, das ist der allerbeste Wert, da bin ich jetzt etwas uninformiert in dem Bereich, aber in der letzten Zeit ist es der absolute Top-Wert. Und das hat iFixit unter anderem mit folgenden Aussagen untermauert. Sie greifen auf viele Standardkomponenten zurück in dem Rechner, angefangen beim Arbeitsspeicher, ist herkömmlicher Arbeitsspeicher, den man auf dem Markt beziehen kann, mehr oder weniger in flüssigen Stückzahlen, aber es ist Standardspeicher, denn sind die meisten Komponenten sehr gut zugänglich, sie sind werkzeugfrei zu demontieren oder dementsprechend einzubauen. Ein anderer Punkt war noch, dass die Upgrade-Fähigkeit des Arbeitsspeichers sehr, sehr leicht zugänglich ist. Man hat auf der Rückseite der Abdeckungsplatten eine Zeichnung, das war mir auch noch nicht bewusst, wo man dann die dementsprechende Bestückung oder wie man die einzelnen Bänke dementsprechend mit den verschiedenen Speichergrößen bestückt. Also alles sehr, sehr nutzerfreundlich gestaltet. Dann ist die CPU gesockelt, das war uns auch vorher schon bekannt. Allerdings hat iFixit noch nicht ausprobiert, ob man es mit einer aktuell üblich lieferbaren CPU auch betreiben kann, das Ganze. Das haben sie noch offen gelassen. Wäre interessant zu wissen. Und die SSDs sind zwar auch gesockelt, aber sie sind proprietär von Apple. Die kann man leider so nicht im freien Handel kaufen. Das ist ein Kritikpunkt, was die herkömmliche Aufrüstbarkeit angeht. Aber das hat ja nichts mit der Reparaturfähigkeit zu tun, weil wenn ich in der Lage bin, bei Apple oder generell die Ersatzteile zu bekommen, wie auch immer, auf welchen Wegen, kann ich das Gerät ja dann ohne weiteres trotzdem reparieren. Und ich glaube, was ich heute so in verschiedenen Mac Pro Foren gelesen habe, arbeitet OWC an einem SSD-Adapter, der dann ermöglicht, normale SSDs dort zu betreiben, zumindest auf dem zweiten Slot.
Ich wollte gerade sagen, aber die hängen ja normalerweise an T2 dran. Also da bin ich schon mal gespannt, wie sie das gelöst kriegen, ja.
Ja, und sie haben sich explizit auch nur auf den zweiten Slot bezogen, aber ist mir dann auch wurscht, wenn ich mir so einen Adapter kaufe, auch wenn der Adapter jetzt 100 Euro kosten sollte, spare ich immer noch Geld und ich knall denn da eine Samsung Evo 980 oder wo wir da gerade sind, bei welcher Nummer, ich glaube 980 ist das aktuelle Modell, und hau mir da eine 2 Terabyte Evo rein für ein Apple und ein Ei, bin ich immer noch günstiger, als wenn ich den Apple-Aufpreis bezahle.
Ja.
Und hab den Vorteil, wenn sie kaputt gehen sollte, dann stecke ich eine andere rein. Ja, und was ich noch ganz interessant fand, das habe ich im Video von Marcus Brownlee gesehen. Und das habe ich heute auch noch mal auf einem anderen Unboxing gesehen. Der Mac Pro hat noch einen internen USB-Slot.
Einen was?
Also einen internen USB-Steckplatz.
Ja, okay, das war aber auch schon bekannt.
Also das habe ich heute das erste Mal oder vor ein paar Tagen.
Da hatten wir, glaube ich, sogar im Podcast schon drüber gesprochen.
Aber war das nicht die Dongle-Geschichte für...
Ja, aber das ist ja ein USB-Port. Ja. Und der Marquez hatte doch da irgendwie seinen Wireless-Adapter für die Maus, glaube ich, ausprobiert.
Das wundert mich, dass das durch das geschlossene Gehäuse durchgekommen ist. Das
ja, aber sehr, sehr schlecht, alle sehr spotty, die Verbindung. Okay. Also das geht auf Dauer, das ist keine vernünftige Lösung. Ja.
Ja.
Ja. Nee, aber also der ist, glaube ich, wirklich gedacht halt für so Hardware, USB-Dongles. Ja.
Okay. Ja. Also ich würde da einen USB-Stick reinstecken und wäre verschwunden, weil ich brauche keinen Dongle in dem Sinne, aber okay.
Dann ja, also, was du halt brauchst, ja. Kannst du da ja reinstecken. Und wenn es eine T3 oder so ist.
Ja. T3? Samsung T3?
Ja. Okay, ja, oder bei welcher Nummer die jetzt sind, ja.
Bei T5 in der aktuellen Version, aber die müsste man ja auch wieder da irgendwie rumliegen lassen innen drin. Also da
wäre so ein USB-Stick schon. Ja, ein Stück Klett. Mit einem Stück Klett kannst du alles fixen.
Ja, oder Gaffer-Tape.
Ja, genau. Ist klar. Panzertape oder so, ja. Aber ja, wir hatten, glaube ich, ja auch schon über die, war das letzte Folge, wo ich über die Afterburner, über die Preisgestaltung mich so ein bisschen ausgelassen hatte, über die Afterburner-Karte.
Ja.
Letzte, genau. Bei John Morrison. Ist ja auch ein bekannter YouTuber, macht wirklich sehr schöne Videos. Da hat er jetzt nochmal einen Vergleich in Bezug auf die Afterburner-Karte und die Leistungsfähigkeit gerade gemacht. Und da sieht man auch mal wieder, es muss wahrscheinlich nicht die Top-CPU sein, ja, wenn du halt auch Geld in die Afterburner stecken kannst. Der hat da Streams dagegen gehauen, ja, 4K, 8K. Ja, was weiß ich, wie viele. Link ist in den Shownotes drin, kann man sich angucken, das Video. Der war auf jeden Fall äußerst angetan von der Leistungsfähigkeit von dem Gerät. Und war schön zu sehen, was halt wirklich die Afterburner-Karte da an Leistung zusätzlich ja auch zu so einem relativ, oder welche Leistung die bringen kann für einen relativ mager ausgestatteten Mac Pro. Weil gerade die meisten Videos und Blogberichte, die man momentan sieht von Leuten, die den nicht unbedingt das von Apple zur Verfügung gestellt bekommen haben, ist ja doch so orientiert sich an der Standardausrüstung. Und wenn du dann wirklich sagst, hier so der erste Aufrüstschritt oder der nächste Aufrüstschritt, den ich mache, ist wahrscheinlich schon die Afterburner-Karte, da kannst du anscheinend, oder da holt man sehr viel, also wenn man im Videobereich dann unterwegs ist, auf jeden Fall nochmal ordentlich Leistung aus dem oder ins Gerät rein, ja.
Ja, und ich sag mal so, im Moment sind wir ja noch so ein bisschen auf die Apple-Komponenten angewiesen, die Apple uns zum Aufrüsten anbietet. Aber ich denke mal, der Markt wird sich öffnen, wenn auch andere Third-Party-Anbieter mit ihren Zusatzprodukten dazukommen und dementsprechend da Karten und Technik anbieten werden. Mhm. Also speziell auch im Storage-Bereich sind wir ja gerade bei Promise. Das ist ja so die ersten, die liefern können oder dürfen. Aber das hat ja auch eine Historie. Promise war schon früher der erste Lieferant, der von Apple zugelassen worden ist. Damals, wo Thunderbolt als erstes oder wo die ersten Thunderbolt-Macs rauskamen, da war Promise der erste, der diese Pegasus Thunderbolt-RAID-Systeme geliefert hat. Da waren sie die ersten, die überhaupt was angeboten haben. Und dann hat sich der Markt ja da auch drastisch geöffnet. Und so wird das dann auch mit den internen Produkten passieren. Hm. Und das belebt natürlich dann auch so ein bisschen den Druck, also den Konkurrenzdruck letztendlich. Weil dieses Promise Rate mit 2.500 Euro in der Top-Version ist wahrscheinlich auch jetzt nicht für jeden das richtige Produkt. Also da muss irgendwo auch noch ein Produkt in der Mitte existieren. Da muss irgendwas auch noch in der Mitte rauskommen. Weil nicht jeder, der jetzt ein Rate braucht so ein High-End-Rate. Da gibt es auch garantiert Lösungen, die sich im mittleren Preisbereich ansiedeln.
Ja.
Ich weiß, es gibt sogar noch das Kleine für 440 Euro, aber das ist dann wieder so Low-End und das andere ist wieder so High-End und so in der Mitte gibt es derzeit noch nichts. Naja, mal gucken. Je mehr Videos ich von dem Mac Pro sehe, je mehr Begehrlichkeiten werden bei mir geweckt.
Ja, trotzdem wird er nicht günstiger.
Nein, aber die Rechnungen werden immer schöner, die ich mir hier gerade aufstelle. Und es ist einfach ein wahnsinnig schönes Produkt. Also ich habe, wie gesagt, heute dieses Unboxing von OWC gesehen und Nahaufnahmen vom Innenleben gesehen. Und das war schon echt, echt sehr, sehr ästhetisch, was man da gesehen hat. Wunderbar. Und nach wie vor auch wird dem Rechner immer noch eine sehr, sehr geringe Lautstärke attestiert. Das kommt noch dazu. Der soll wirklich flüsterleise sein. Ja. Naja. Schauen wir mal.
Yep.
Gut, und für alle diejenigen, die sich dennoch keinen Mac Pro leisten wollen oder können, da gibt es jetzt ein nettes Kickstarter-Projekt, die ihren Mac Mini etwas pushen können und aus einem vielleicht einen Mac Mini so einen kleinen Mac Pro machen können. Ich sage extra sehr kleinen Mac Pro. Die Firma Anomaniac, wie wird das ausgesprochen? Anymore? Naja, ich packe sie in die Shownotes. Das ist ein Name, den man jetzt nicht unbedingt vergeben müsste, aber egal. Die haben einen Desktop-Untersatz für den Mac Mini vorgestellt, der etwas mehr ist als den besprochenen Zatecky Mini Hub. Das ist schon ein richtiges Gehäuse und dieses Gehäuse beinhaltet erstmal einen Einschub für Mac Mini, den man quasi oben reinschiebt in das Gehäuse selbst. Die Anschlüsse, die dann quasi verdeckt werden, also von dem Einschub, die werden auf der Rückseite des Gehäuses durchgeschliffen. Des Weiteren hat man im Gehäuse selbst erstmal ein vernünftiges Netzteil. Des Weiteren zwei PCI Express Steckplätze, wo man dann Grafikkarten reinbasteln kann oder noch eine weitere PCI Zusatzkarte. Dann haben wir viermal M.2 Steckplätze für SSDs logischerweise. Dann haben wir auf der Vorderseite einen SD-Kartenslot und noch einen konventionellen SATA-Port für Festplatten oder für auch SATA-SSDs. Obwohl, wenn man halt einen M2-Steckplatz hat, dann würde ich den SATA-Port nicht mit einer SATA-SSD verwenden. Da würde ich dann eventuell eine sehr, sehr große Festplatte reinhängen. So würde ich es gestalten. Das Ganze ist preislich gesehen nicht ganz günstig, würde ich mal behaupten. Liegen wir nämlich bei 850 Euro.
Wow.
Und das ist... wenn man jetzt diese ganzen Features sich so zusammenrechnet und guckt, was jetzt andere Gehäuse, eGPU-Gehäuse kosten, wo man wirklich nur reine PCI-Express-Karten reinhängen kann, ist man eigentlich so weit nicht von entfernt, weil für ein vernünftiges, leeres PCI-Express-Gehäuse oder ein eGPU-Gehäuse muss man auch schon 350 Euro auf den Tisch legen. Dann hat man aber halt, wie gesagt, nicht die M.2-Slots und hat dann halt nicht diese anderen Erweiterungsmöglichkeiten. Ja, muss man wissen, ob es einen das wert ist. Vom Design kann man sich streiten. Ich finde es jetzt nicht so schön. Gefällt mir nicht so hundertprozentig. Den Mac Mini hat man etwas lieblos irgendwie untergebracht. Man sieht, dass das ein eingedocktes oder ein aufgedocktes oder ein Fremdkörper ist. Ich hätte mir da etwas mehr Liebe zum Detail gewünscht, aber wahrscheinlich war auch mehr nicht drin in irgendeiner Form. Ich finde es jetzt designmäßig suboptimal. Aber das ist ja auch immer eine Geschmacksfrage.
Ja, ob das halt mit dem Spalt so von der Front her unbedingt sein hätte müssen oder ob man das hätte nicht anders irgendwie. Ja, aber es ist halt ja, eine Geschmacksfrage. Aber interessant ist es schon, vor allem du kannst ja zwei Grafikkarten mit reinnehmen, die vier Slots, also kannst du schon einiges draus machen. Ne? Aber ob es dann wirklich Sinn macht, sich den Mini so aufzurüsten oder vielleicht doch nicht, ne? Ja, ist die Frage.
Es ist die Frage, wie man damit hinkommt mit der Leistung und vor allen Dingen, wenn man jetzt günstig viel Storage benötigt, die sehr schnell sein muss, dann knallt man sich da super schnelle M2-SSDs rein und denke ich, auf den Faktor hin, wer viel schnelle Storage benötigt, ist mit dem Gehäuse, denke ich, ganz gut bedient.
Ja, und ich wage mal eine Prognose abzugeben, das Ding wird nicht gefahndet.
Das kann möglich sein.
Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die ihre, das sind ja fast 600.000 Euro, ja, dass sie die erreichen. Kann ich mir nicht vorstellen.
Mhm. Und nochmal als Hinweis, Crowdfunding ist kein Online-Shopping. Ne? Das nochmal so als Hinweis.
Ja.
Das ist, Vorsicht, ja, euer Geld kann im schlimmsten Fall weg sein.
Ich hatte gerade mich jetzt die Tage nochmal in Hardware-Crowdfunding-Projekte eingelesen, ja, weil ich mich gewundert hatte. Und da hast du doch vor einigen, wann hast denn du das erste Mal von dem Projekt gehört? Weil ich jetzt gerade gelesen hatte, dass einige halt jetzt die endlich ihre bekommen haben. Und das war ja auch schon 2 Jahre her. Und eigentlich sollte das letztes Jahr schon ausgeliefert werden. Und jetzt kommen so Geräte an. Ja, und ich dann so, ach du Scheiße.
Ja, ja, also ich bin da auch sehr, sehr vorsichtig, wo ich was einwerfe. Und über ein gewisses Limit würde ich persönlich nicht drüber gehen. Also wenn man jetzt eine gewisse Grenze hat, okay, wo man dann von vornherein sich auch bewusst sein muss, das Geld kann im schlimmsten Fall weg sein, kann man das machen. Aber ich bei 850 Dollar oder Euro, da hört bei mir dann die Freundschaft auf.
Ja, ja, ab 700 Pfund oder so schreiben sie hier, aber holla die Waldfee, ja.
Ich meine, es sei denn, es sind so etablierte Firmen, wo eigentlich schon gesetzt ist, dass das funktionieren wird. Wenn jetzt Big Design wieder irgendwas auflegt, oh, irgendeine
ich sollte
Tasche
nicht
oder so.
Auf Links klicken. Ja, eben war auch schon wieder der Ton. Tut mir leid.
Okay, also wie gesagt, wenn jetzt zum Beispiel etablierte Firmen irgendwas auflegen, ja, das ist ja auch ein beliebtes Marketinginstrument, wenn jetzt Peak Design jetzt einen neuen Rucksack auflegen würde, dann würde ich das als Gesetz sehen, da kann man investieren. Aber wenn jetzt so ein Nobody da kommt, der relativ wenig Erfahrung hat oder der noch nicht etabliert ist, dann würde ich das mit Vorsicht genießen.
Ja, Peak Design hat ja regelmäßig ein Crowdfunding-Projekt am Start. Haben die nicht sogar jetzt gerade Updates für ihre Rucksäcke etc. vorgestellt?
Ich glaube, da gab es ein paar neue Produkte, ja. Ich will mich so ein bisschen aus dem Taschen- und Rucksackmarkt zurückziehen, weil, ja, es wird einfach zu viel an irgendwelchen Dingen, die hier existieren und rumfliegen. Es ist zu viel Gadgets, zu viel Kram. Man muss ein bisschen.
Was sagt der Tobi? Oje, oje. Ja. Wie werden dann die nächsten 400 Folgen?
Ja, Gadgets in gewisser Weise werde ich schon noch testen, aber der Rucksackmarkt ist für mich im Moment erledigt, also für mich persönlich. Es ist einfach, ja, da bin ich gesättigt.
Gibt's das?
Ja, glaub nicht. Ich habe letztens einen schönen schottischen Hersteller, Asido, gesehen. Der hat jetzt einen tolle Rucksäcke rausgebracht und ich war schon kurz davor, den werten Kollegen von der Presse anzuschreiben, aber ich habe dann die E-Mail wieder gelöscht. Ja. Gut. Dann lass uns über Smart Home Produkte oder. Ja, Produkte sind es im Endeffekt ja auch. Ja, aber lass uns über Smart Home sprechen. Da gab es jetzt eine vollmundige Ankündigung von den ganz Großen, von Amazon, von Apple, von Google und Co., hätte ich bald gesagt. Ja, und Co. ist auch dabei. Und Co. bezieht sich zum Beispiel auf IKEA, Zigbee, NXP und so weiter. Die haben sich zusammengetan zu einer Arbeitsgruppe. Ja, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wissen wir nicht mehr weiter, gründen wir einen Arbeitskreis oder wie war der Spruch? Nee, die haben sich zu einer Arbeitsgruppe zusammengetan und haben ein Protokoll verabschiedet, das sich Connected Home over IP nennt. Und dieses Protokoll basiert, wie der Name schon sagt, auf IP. Fokus soll sein, dass diese Produkte oder dass die Produkte, die Home over IP fähig sind, untereinander kompatibel sein sollen, also eine plattformübergreifende Kompatibilität aufweisen sollen. Also die Anbieter, die sich in dieser Arbeitsgruppe oder die Hersteller, die sich in dieser Arbeitsgruppe befinden, sollen quasi dann auch plattformübergreifende Produkte rausbringen, die kompatibel sind. Unklar ist noch, ob es dann noch Updates, Firmware-Updates für bereits existierende Produkte geben soll. Das konnte man noch nicht herauslesen. Aber klar ist, dass wir Ende 2020 erste Referenzprodukte sehen sollen, die quasi auf diesem Standard basieren. oder dieses zusätzliche Protokoll zum etablierten HomeKit-Protokoll oder zum Zigbee-Protokoll zusätzlich noch halt anbieten, um diese Kompatibilität untereinander zu gewährleisten. Klingt spannend und ich finde, das ist ein sehr wichtiger Schritt. Und erinnert mich so ein bisschen an diese Mentalität, die wir schon mal besprochen haben aus China mit Tuya. Ist ja ein ähnlicher Ansatz, den Tuya verfolgt. Und das erinnert mich so ein bisschen an diese ganze Geschichte.
Ja, auf jeden Fall macht es halt Sinn, ja. Was soll ich dazu jetzt noch sagen? Also, gerade wenn Apple, Amazon und Google halt zusammen im Boot sitzen, ist da auch entsprechend Markt einfach da. Alle sind in den Bereichen schon tätig, alle haben einen Brand, ja, der bei den Nutzern auch bekannt ist. Und wenn du dann sagst, ist der in der Standard, der ist halt mit den Großen halt kompatibel, beziehungsweise mit deinem iPhone, mit deinem Android-Phone, ja, mit deiner Alexa zu Hause, arbeitet das dann auch problemlos zusammen, ja, immer her damit, ja.
Ja, genau, so sehe ich das auch. Und
Vor allem, du musst ja auch mal gucken, die schneiden sich da ja nicht unbedingt ins eigene Fleisch, wenn sie sagen, okay, aber dann kauft er halt vielleicht ein Produkt von einem anderen Hersteller. Aber andersrum ist es auch genauso, ja, wenn du bis jetzt im Google-Ökosystem unterwegs warst und dann in Zukunft allerdings deine Apple-Geräte damit problemlos zusammenarbeiten. Ja, wunderbar.
Ja, so sehe ich das auch. Und das ist ja auch immer das große Problem dieser Smart-Home-Geschichten. Es sind so viele verschiedene Insellösungen auf dem Markt. Und es fehlt halt ein übergreifendes Protokoll, was diese Kompatibilität untereinander herstellt. Ganz klar. Und das hört sich in der Theorie im Moment sehr gut an. Und ich hoffe, das werden sie auch in die Praxis so gut umsetzen können. Oder? Ja.
Also ist halt die Frage, einigen die sich irgendwie auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, ja, oder wird das halt wirklich ein vernünftiger Standard? Ja, kriegen die das hin, dass sie da im Prinzip Bluetooth für das vernetzte Zuhause hinkriegen oder so, ja, als Standard? Das wäre uns eigentlich zu wünschen, vor allem, dass der nicht jetzt gemacht wird und dann in einem Jahr oder so hat keiner Bock mehr drauf, sondern dass es wirklich sich die nächsten Jahre dann als Standard etabliert und dann auch entsprechend weiterentwickelt wird, ja, wie man es zum Beispiel auch bei Bluetooth oder bei Wi-Fi ja auch sieht, okay, da ist dann nochmal, die sind dann Mitglied in dem Konsortium, ist jetzt vielleicht falsch gesagt, aber die sind da halt, jetzt haben sie es selbst ins Leben gerufen, ich hoffe mal, dass das, wie gesagt, so ein ähnliches Ding wird, ja, wo andere eventuell noch mit draufspringen, die dann auch mitentwickeln wollen, einfach am Standard, die sich da einbringen wollen und nicht dann einfach nur sagen, okay, da haben wir was und dann hauen wir das mal in unsere Geräte rein und hoffen das Beste. Ja.
Ja, so ist es. Und das ist ja auch das Schöne, du sagtest ja gerade das Beispiel Wi-Fi, diese WLAN-Standards, die dort verabschiedet worden sind, die wir schon lange Zeit kennen, jahrelang, Jahrzehnte würde ich bald schon sagen, kennen. Das ist der Erfolg von WLAN, weil es halt ein Standard ist und der überall eingehalten wird. Deswegen funktioniert es auch. Und wenn das im Smart-Home-Bereich genauso, sagen wir mal so, diese WLAN-Standards als Vorlage genommen wird für den Smart-Home-Bereich, dann kann Smart-Home auch, sagen wir mal, stressfreier werden und vielleicht noch verbreiteter werden, als es jetzt schon ist.
Hm? Ja, vor allem wird es halt, denke ich mal, einfacher für Anwender und auch Anbieter. Ja. Klar willst du vielleicht oder hättest du gerne einen proprietären Standard, um da halt deine eigene Hardware, Software und eventuell Dienstleistung einfach oder wenn du einen Kunden mal hast, dass der halt an dich gebunden ist. Aber das wird, denke ich mal, sehr schwierig werden, wenn du keine hervorragenden Geräte einfach am Start hast. Das war ja der Vorteil am Anfang gerade von Sonos. Ja. Weil die einfach das kabellose System waren.
Ja, und
mittlerweile müssen sie auch offen. Ja, Qualität und halt, wie gesagt, die waren ja die einzigen, die das in der Qualität auch hinbekommen haben.
Ja, ja.
Und jahrelang war das ja so. Ja. Mittlerweile sieht man ja auch, die sind offener geworden, ja, über WLAN, du brauchst nicht mehr unbedingt jetzt die eigene Box noch dazu, beziehungsweise du hast jetzt Alexa-Integration,
AirPlay-fähig.
Ja, genau, AirPlay.
AirPlay-2-fähig.
Ja, genau. Ja. Jetzt wird das halt offener, das System, ja. Und ich denke mal, das ist auch eine Sache, die sich manch einer, der in dem Bereich unterwegs ist, der halt seine eigene Heizungssteuerung, Licht, Rollläden etc. anbietet und da teilweise aktuell schon über eine HomeKit-Integration nachdenkt, dass der davon halt einfach wegkommt und dann halt auf einen hoffentlich dann auch wirklich offenen Standard dann einfach integrieren kann. Weil es ist ja auch mit einem Verkaufsargument, ja, wenn du halt darüber nachdenkst, wie wir es ja auch schon getan haben, und dann deine bestehende Infrastruktur und wenn es nur dein iPad, dein iPhone, ja, oder dein Samsung-Telefon ist, dass die aber von Anfang an damit funktionieren können, dass die kompatibel sind. Ja,
ja, und du hast halt auch die Möglichkeit, dir das Beste aus den einzelnen Produktportfolios der verschiedenen Hersteller rauszusuchen.
Ja, das ist dann das Nächste, ja. Aber
ja, ich habe letztens jemanden gehabt, der wollte unbedingt, der lebte in einer kompletten Philips Hue-Infrastruktur, okay, und wollte aber einen ganz speziellen Lightstripe haben und hat gesehen, dass Live X einen Lightstripe hat, den man in 5 verschiedenen Zonen einteilen kann oder 5 oder 6 verschiedenen Zonen, also auf 1,80 Meter verteilt, verschiedene Lichtzonen. Und das bietet halt bis jetzt nach meiner Meinung nur dieser Live X Lightstripe. Und aufgrund dessen, dass das wenigstens ein homekompatibles Produkt war, konnte er das einbinden und konnte sich dementsprechend das auch in seiner vorhandenen Infrastruktur einbinden. Aber wenn es jetzt so ein exotisches Teil gewesen wäre, ja, hätte das nicht funktioniert. Und deswegen hat man, wie gesagt, dann die Möglichkeit, wenn man dieses Connected Home over IP hat, dass man dann dementsprechend sich aus allen Produktbereichen oder von allen Herstellern das Beste zusammenstellen kann. Also so verspricht es zumindest im Moment die theoretische Geschichte oder das Paper, was dort aufgesetzt worden ist. Mhm. Ich bin gespannt und das könnte ein großer Schritt sein.
Ja.
Gut, und der nächste große Schritt, der etwas überraschend kam, aber auch von vielen Leuten falsch interpretiert worden ist, HomeKit, also das ADK, das Accessory Development Kit, wurde dementsprechend heute Open Source. Das bedeutet aber nicht, dass jetzt jeder Hersteller sagen kann, yippie-yay, wir basteln jetzt mal HomeKit in unsere Produkte und lizenzieren das nicht. Nein, das Lizenzierungsprogramm, unter dem HomeKit läuft, unter dem großen Begriff MFI, das existiert weiterhin noch. Und man muss weiterhin als Hersteller, wenn man HomeKit in seine Produkte implementieren möchte, Lizenzgebühren an Apple bezahlen. Das wurde heute so ein bisschen von der Presse falsch aufgenommen.
Okay. Ich hatte auch nur die Überschrift gelesen, ja.
Naja, aber das kostenpflichtige Lizenzprogramm für die Hersteller existiert weiterhin noch. Ja, das nur vorne vorweg. Gut. Dann hat jemand, müssten mehrere Leute gewesen sein, die sich etwas bedient haben bei Foxconn. Hast du das auch gelesen?
Nee.
Taiwan News berichtete und es gibt ja dementsprechend Ausschussprodukte, fehlerhafte Produkte, die jetzt nicht den Qualitätsansprüchen von Foxconn oder dementsprechend von Apple Genüge tragen. Die werden aussortiert und die sollten normalerweise entsorgt werden, geschreddert werden, vernichtet werden, nicht mehr am Leben erhalten werden, sozusagen, die Produkte. Und da hat wohl eine interne Struktur sich bedient. Das heißt, die haben diese fehlerhaften Produkte nicht entsorgt und nicht geschreddert, sondern haben sie aus dem Unternehmen rausgezogen und haben aus diesen fehlerhaften Produkten iPhones geklöppelt. Und in einer organisierten Struktur verkauft, sagen wir es mal so. Das scheint nicht gerade wenig gewesen zu sein, weil man spricht im Moment von einem Schaden von über 43 Millionen US-Dollar. Wow. Das haut rein, sagen wir es mal vorsichtig. Und Foxconn hat sich dazu jetzt noch nicht geäußert. Es werden aber interne Untersuchungen stattfinden, die das alles aufdecken sollen. Und das ist natürlich nicht nur ein Schaden für Foxconn, sondern das ist in meinen Augen auch ein größerer Schaden für Apple. Vor allen Dingen kann das auch natürlich Image-Schaden sein, wenn jetzt irgendwelche Frankensteins unterwegs sind, iPhones, die mehr oder weniger minderwertig sind. Ja, nicht schön.
Solange die nicht als Original iPhone zu dem Preis verkauft werden, sondern du in irgendeiner Ecke in an irgendeiner Straßenecke da für $10 so ein Ding kaufen kannst, dann ist ja eigentlich klar, dass da was nicht stimmen kann. Ja,
ja, aber wie gesagt, wenn die sich natürlich bei Originalersatzteilen bedient haben oder Produkten, also Komponenten bedient haben, ist das jetzt ja nicht nur ein billiges Plagiat, sondern es ist ja mehr oder weniger ein iPhone auf B- oder C-Qualität. Weil es heißt ja nicht, dass sie dass die B-Ware nicht funktioniert, sondern dass sie nur minderwertig ist. Ne?
Ja, aber da kann ich mich an ein schönes Video erinnern, das ist jetzt auch schon länger, das ist schon länger her. Und zwar war dann Amerikaner auch dort unterwegs und hat sich wirklich alle Teile besorgt und sich quasi ein iPhone zusammengeschraubt, weil er in den Staaten auf der Suche war nach Ersatzteilen, die er halt nicht über Apple kriegt. Und irgendjemand zu ihm scherzhaft gesagt hatte, du kriegst alles, ja, du kannst ja aus allen Teilen, die du kaufen kannst, kannst du dir ein iPhone schrauben. Und der ist dann rübergeflogen und hat sich da auf die Suche gemacht nach jedem einzelnen Teil und hat dann im Endeffekt sich wirklich ein funktionierendes iPhone zusammenschrauben können. Ja.
Das ist, denke ich, möglich, und, aber...
In dieser Größenordnung... Das ist natürlich was ganz anderes. Ja. Also das ist ja wirklich schon organisiert und ach, um Gottes Willen.
Ja, da müssen ganz viele Mitarbeiter ineinander oder ganz viele Mitarbeiter zusammengearbeitet haben.
Da müssen sonst ja LKW-Ladungen voll Zeugs irgendwie verschwunden sein. Ja.
Ja, aber da sieht man natürlich auch, wie groß diese Produktionsstätten sind, dass das überhaupt möglich ist. Weil bei einer kleinen, übersichtlichen Firma kannst du das in der Menge nicht organisieren.
Ja. Über 43 Millionen. Das ist die Frage, ja. Okay, aber wie viel Ausschuss haben die auch, dass da sowas geht?
Ja. Und der Knackpunkt muss da sein, wo die Produkte eigentlich geschreddert werden. Da muss der entscheidende Mann sitzen, der das verhindert hat, in meinen Augen.
Ja. Auf jeden Fall in der Kette, ja klar.
Ja, in der Kette, weil wenn sie im Schredder sind, nützen ihnen die Dinger auch nichts mehr.
Ja. Nee, aber je nachdem, wer da welche Zahlung bekommt, unterschreibt natürlich dann den Empfang oder die Zerstörung, ja, und das war's dann.
Ja. Tja, Elektroschrott ist der Markt der Zukunft.
Das sowieso. War auch zuletzt wieder ein sehr schöner Recyclingbericht über Elektroschrott im Fernsehen. Also nicht jetzt Export oder Verschiffung nach Afrika und die Kinder da, sondern Recyclingbetriebe in Deutschland. Gerade was jetzt Elektroschrott und auch Kabel etc. betrifft. Also war sehr interessant, ja.
Ja, also man sieht immer diese Berichte über diese Verschiffung von Elektroschrott. Das ist zwar auch ein großes Problem und diese Probleme existieren, keine Frage, aber es gibt auch viele vorzeigbare Unternehmen, die in Deutschland die Produkte dementsprechend recyceln und in ihre Rohstoffe zerlegen. Da gibt es auch genügend positive Beispiele, muss man fairerweise auch sagen.
Ja, vor allem je nachdem, was du da hast, kannst du auch vernünftig Geld verdienen, ne?
Ja, klar, was gerade in Prozessoren, in Halbleitern an Edelmetallen drin steckt, das ist Wahnsinn. Man muss natürlich sehr viele Halbleiter haben, damit du da auf einen vernünftigen Goldwert kommst, aber es ist ein lohnenswertes Geschäft.
Ja, aber guck mal alleine das Thema Kupfer, ja.
Ja, oder Gold.
Was da auch teilweise hier geklaut wird. Es gab mal vor Jahren einen schönen Bericht, da haben sie auf dem Friedhof ein Kupferdach zweimal geklaut, ja, von der Friedhofshalle, von so einem Gebäude am Friedhof, ja, kleine Kapelle oder diese Aufbahrungs, Räumlichkeiten, die es da teilweise gibt, auf Friedhöfen, der hatte eine Gemeinde mit Kupfer ein Dach gemacht und auf einmal war das Dach weg.
Ich hatte mal
neu gemacht und dann war es wieder weg.
Ich hatte mal von meiner Haustür so rechts und links so Eingangslämpchen, die aus Kupfer waren. Ja, die waren da nicht lange. Die waren da, glaube ich, 2 Wochen und irgendwann waren dann die Lampen abgebaut. Waren weg.
Ja, ja, das ist eigentlich Kupfer. Traurig. Das ist auch nicht traurig. Ja.
Den Fehler habe ich dann nicht nochmal gemacht. Ja. Das war ein teurer Fehler. Ja.
Ja.
Ja, gut. Ich glaube, wir können in die Gadget-Ecke gehen.
Können wir machen, ja.
Das dauert auch noch einen kleinen Moment.
Da gab es,
ein bisschen kann es dauern. Ich möchte natürlich das Ganze auch so erklären, dass man meine Begeisterung, die ich im Nachhinein habe und immer noch habe, auch nachvollziehen kann. Ja, ich habe ja gesagt, ich habe mir ein Heizungsventilator und Heizungslüfter. Das Problem meiner Heizung war zugestellt, ganz einfach. Und ich wollte natürlich die Abwärme der Heizung irgendwo auch dennoch ausnutzen können. Das war so der Hauptgrund. Ich habe aber mittlerweile festgestellt, dass man noch viel, viel mehr Gründe hat, dass man sich mit so einem Heizungslüfter auseinandersetzt oder das Ding einsetzen kann. Und es ist nicht nur für Dinge geeignet oder nicht nur für Heizkörper geeignet, die zugestellt sind, sondern auch für die optimale Ausnutzung, die der Heizkörper abgibt. Und da gab es auch ein paar Hörerfragen zu dem Produkt und ich möchte erstmal auf die erste Hörerfrage eingehen, die mir 3 oder 4 Mal gestellt worden ist. Ich habe zwar davon gesprochen, wie laut ist das Ding und habe gesagt, das ist also mehr oder weniger, wie leise ist das Ding und habe gesagt, das ist nicht hörbar. Ich habe das aber nicht mit Zahlen untermauert und ich habe jetzt hier mal Zahlen dazu. Das Ding ist unter 20 dB. Und jetzt mal so ein paar Vergleichswerte angegeben. Eine normale menschliche Atmung ist so zwischen 8 und 10 dB. Und wenn das Ding am Heizkörper montiert ist und man hat einen vernünftigen Raum, der jetzt nicht ganz so mini ist, dann ist es bei einer normalen Geräuschkulisse nicht zu hören. Also diese 20 dB ist schon sehr, sehr leise. Das nochmal so mit Zahlen untermauert und um die Leute da nochmal zu informieren, die dann nochmal nach konkreten dB-Werten gefragt haben. So. Dann auch nochmal auf die Montage zurückzukommen. Da gab es auch Fragen dazu. Das Ding ist mehr oder weniger Plug-and-Play-fähig. Das heißt, es hat Magnete und hält somit an jedem Heizkörper, der dafür geeignet ist. Und man hat eine wahnsinnig große Spanne. Das geht von ganz kleinen Heizkörpern, es geht immer um die Breite des Heizkörpers, wo man das an der Unterseite zwischenklackt oder plackt, wie man das auch nennen mag. Und für alle Heizkörper, wo es Probleme gibt, gibt es auch noch Adapter-Sets zu kaufen, wo man dann dementsprechend den Adapter in die Heizung klickt. Der ist dann dementsprechend auch magnetisch und dann den Lüfter an den jeweiligen Adapter dranhängt. Also es gibt, sagen wir mal, zu 90% die Lösung für jeden Heizkörper auf der dementsprechenden Webseite. Also die Montage ist werkzeugfrei und auch, ja, ich denke mal, das bekommt jeder hin. Da kann man noch so viel linke Hände haben. Das war zu der Montage. Und die andere Sache ist, was macht man, wenn man einen sehr langen Heizkörper hat? Dann nimmt man einfach mehrere dieser Heizungslüfter oder Heizungsventilatoren von Speed Comfort und kaskadiert die ganze Geschichte, weil es gibt die Möglichkeit, am Ende des Ventilators oder der Lüftungseinheit ein Verbindungskabel reinzustecken und die dann zu kaskadieren und weiter zu verbinden. Es kam auch beim ersten Vorstellen des Produktes nicht so richtig raus. Also man kann die in Reihe schalten. Das nochmal so zur Installation. So, und ich habe das jetzt bei mir wie folgt. Ich habe das erst nur bei einem Heizkörper ausprobiert. Das war der Heizkörper, der zugestellt worden ist. Habe dann aber gemerkt, in dem Bereich des Raumes ist es wirklich sehr gut und es bietet mir wirklich eine sehr gute Wärmeverteilung und auch ein interessantes oder ein gleichmäßigeres Raumklima. Und ich habe in dem Raum noch einen zweiten Heizkörper, der aber allerdings nicht zugestellt war und immer noch nicht zugestellt ist. Und habe dann nochmal nachgezogen und habe dort auch nochmal einen, oder besser gesagt zwei, weil es ein etwas längerer Heizkörper ist, installiert. Und habe jetzt festgestellt, dass der Heizkörper nicht mehr so hoch aufgedreht werden muss, weil die wenige Wärme, die auch auf einer niedrigen Temperatur erzeugt, besser im Raum verteilt wird und schneller im Raum verteilt wird. Ich habe da jetzt mal eine subjektive Messung, also jetzt keine repräsentative Messung erstellt, aber ich habe jetzt mal in dem gleichen Punkt im Raum ein Thermometer aufgestellt und habe das ohne Ventilator gemessen, wie schnell der Raum aufgeheizt ist auf 21 Grad. Und das habe ich einmal mit und ohne Speed-Komfort getestet. Und ich komme ungefähr auf die Hälfte der Zeit mit Speed-Komfort, bis er an der gleichen Stelle die gleiche Temperatur erreicht hat. Also habe ich eine gleichmäßigere Wärmeverteilung in der Hälfte der Zeit. Oder eine schnellere Wärmeverteilung. Also das habe ich so mit meinen Hausmitteln messen können. Und des Weiteren habe ich den Eindruck, dass ich ganz einfach ein gleichmäßigeres Raumklima oder eine gleichmäßigere Wärmeverteilung im Raum habe. Das hatte ich vorher so mit dieser einen Speed-Komfort-Lösung nicht. Und dieses gleichmäßige Raumklima oder Wärmegefühl habe ich nur erzeugen können, indem ich halt beide Heizkörper damit ausgestattet habe. Und das ist halt auch wichtig, man sollte sich auf der Webseite umschauen, wie viele Ventilatoren man für wie viel Quadratmeter benötigt oder am Heizkörper. Da gibt es auch eine Tabelle, Speed Comfort empfiehlt das Ganze nochmal auf der Seite Quadratmeterzahl, Heizungslüfterzahl. Und das hätte ich so nicht gedacht. Ich hatte extrem viele Vorurteile gegenüber diesem Ventilator. Der erste war halt auch die Lautstärke und die hat sich vernichtet. Und der zweite war halt das Staubproblem. Und das existiert wahrscheinlich bei den meisten. Man muss das Ding vorher ordentlich reinigen. Aber das ist halt üblich, weil die Arbeit muss man sich machen. Und wenn man das natürlich einmal gemacht hat, wird sich der Staub auch dort nicht mehr ansammeln, weil man ja dementsprechend eine permanente Lüftung hat und sich der Staub gar nicht im Heizkörper oder in den Heizkörperlamellen festsetzen kann durch die Ventilatorgeschichte. Ja, das war so eigentlich mein Review. Ich kann es eigentlich nur sehr empfehlen. Ich bin begeistert und ich wundere mich, dass das bisher in Deutschland noch nicht so bekannt ist. In Holland, in den Niederlanden, wo das Produkt eigentlich herkommt, ist das schon gang und gäbe. Da wird das extrem oft eingesetzt. Da hat es auch schon einige Innovationspreise gewonnen, das Produkt. Und da ist es extrem verbreitet und es ist jetzt nur nach uns geschwappt. Und ich bin begeistert. Mittlerweile auch bei Amazon zu bekommen, das ist jetzt neu. Vorher gab es das nur direkt bei Speed Comfort zu beziehen. Und eventuell werde ich im Januar nochmal ein genaueres Resümee ziehen, wie ich durch den Anfangswinter gekommen bin. Mal schauen, ob der Langzeittest dann auch so positiv ist wie mein aktuelles Review oder meine aktuelle Wahrnehmung von dem Produkt.
Okay.
Ja. Hast du da noch Fragen zu in irgendeiner Form?
Zu dem Produkt? Nein.
Nein.
Okay. Nee. Gut. Ich habe ja auch hier keine Heizkörper. Ich habe ja Fußbodenheizung überall.
Da ist das Produkt unsinnig.
Ja.
Das muss man so sagen, es ist so. Ne, aber wer Heizkörper hat, der hat halt, denke ich, kein Problem, sondern einfach die Möglichkeit, den Heizkörper effizienter nutzen zu können mit so einem Ding. Hm. Und weißt du, wie die ersten Produkte da entstanden sind? Die kommen aus der PC-Lüfterszene. Da haben sich nämlich Leute aus alten PC-Lüftern sowas selbst gebastelt. Aber das sah halt dann noch sehr schrecklich aus und da ist so der Ursprung dieser ganzen Heizungslüfter-Szene.
Naja, je nach Ausstattung kann so ein PC auch ordentlich Wärme produzieren, ja?
Ja, nein, und die Idee ist halt da geboren, warum nimmt man nicht einfach einen PC-Lüfter und bastelt daraus so ein Speedcomfort? Bloß das ist jetzt halt ein bisschen elaborierter geworden, das ganze Projekt, sagen wir es mal so. Und ein bisschen professioneller geworden.
Ja. Gut. So, zum Abschluss hätte ich auch noch eine Kleinigkeit.
Okay.
Und zwar nochmal ganz zurück an Anfang der Sendung. Ich hatte ja hier unter anderem Whoopi Goldberg erwähnt. Und mir ist der Name in der Zwischenzeit eingefallen, dass der Bobcat Goldthwait, oder wie auch immer sich der Nachname da mit DTH ausspricht. Und ich habe die Filme verwechselt. Der ist nicht bei Jumping Jack Flash dabei, sondern bei, wie hieß er jetzt im Deutschen? Also im Englischen hieß er auf jeden Fall Burglar mit Whoopi Goldberg. Und da spielt er mit. Ja, nicht in Jumping Jack Flash. Das war wieder ein anderer, aber da ist mir der Name jetzt nicht eingefallen in der Zwischenzeit.
Okay. Gut. Dann haben wir das auch. Dann haben wir quasi uns den Nachtrag für die nächste Sendung schon erspart.
Ja, mir hat es keine Ruhe gelassen, weil ich wusste, dass der Bobcat ja in den letzten Jahren eigentlich mehr Regie geführt hat. Unter anderem auch im Film noch mit dem Late, obwohl war es der Late oder war das zwischendrin? Auf jeden Fall mit Robin Williams hat er ja auch zusammen einen Film gemacht, beziehungsweise in Regie einen Film gemacht. Muss, glaube ich, so Anfang der 2010er gewesen sein. Anfang 2010 muss das gewesen sein. Wie gesagt, aber ist mir ja noch eingefallen. Trotzdem Jumping Jack Flash angucken. Guter Spionagefilm.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ja, und auch gute Musik im Film.
Auch auf jeden Fall.
Von wem ist Jumping Jack Flash?
Rolling Stones natürlich.
Jawohl.
Also, dass du mich das fragst, das ist doch klar, dass ich das weiß.
Ja. It's a gas, gas, gas.
Ich als Stones-Fan sollte das, denke ich, wissen. Wäre jetzt peinlich, wenn nicht. Ne?
Apropos Stones-Fan, es sind jetzt nochmal auf Tour Elton John und Paul McCartney.
Zusammen?
Nein, nicht zusammen, aber ach jeder so. Für sich ist nochmal auf Tour.
Okay.
Da wird es langsam eng. Ich glaube, Elton John auf seiner letzten. McCartney ist die Frage. Ja, der hat im Programm ja auch viele von den alten, von seinen alten und auch von den Beatles-Sachen. Wer Interesse daran hat, sollte sich vielleicht mal überlegen, ob er sich noch Karten sichern kann. Weil gerade bei Elton John, wie gesagt, wird es wahrscheinlich das letzte Mal gewesen sein, dass er gerade auch auf Tour ist, ja, und von würde sich dann anbieten.
Also ich gucke mir lieber den amerikanischen Elton John an, der gefällt mir besser. Billy Joel.
Ja, das ist, man sagt, ja, das ist der amerikanische Elton John. Ja, wobei den Durchbruch zu seinem heutigen, oder zu seiner Karriere, die er ja weltweit gemacht hat, ja in Amerika eigentlich erst kam. Von daher.
Ja. Aber ich mag ja Billy Joel lieber. Also es ist eine ähnliche Art von Musik, sage ich jetzt mal. Auch sehr,
da kann man drüber streiten.
Ja, aber es liegt mir näher, ehrlich gesagt. Liegt
dir näher?
Ja.
Ja, ja.
Und je mehr man sich mit Elton John in der letzten Zeit auseinandergesetzt hat, mit seinem Weltbild und was er so nach außen haut, je weniger ist er mir sympathisch, sagen wir es mal ganz vorsichtig.
Ja, ich glaube, im Alter muss man da über einiges hinwegsehen.
Ja, viele sagen ja auch, man muss Kunst und Künstler trennen, aber das ist nicht so einfach möglich. Es geht einfach nicht, weil ja die Person dennoch mit dem Schaffen zusammenhängt.
Ja, also, ich verstehe.
Finde ich, ist schwierig. Und genauso kann ich Tom Cruise auch schwer von dem, was er macht und tut, privat und wie er sich gibt und macht und so, sein kleines Skandelchen, tralala, schwer von seiner Kunst trennen. Das ist das beste Beispiel, wo wir vorhin von Top Gun gesprochen haben. Mhm. Aber ja.
Ja, das ist auch wieder so ein Fass, was man aufmachen könnte. Ja, John Travolta ja genauso.
Ja. Zum Beispiel.
Ja, aber da trenne ich dann doch strikt zwischen dem im Kino und dem, was er privat dann.
Ja.
Kann man auch wieder drüber streiten, ob das Sinn macht, ja, weil das eine gibt es ja im Prinzip nicht ohne das andere. Aber wie auch immer, wir haben im Bekanntenkreis ja auch Mormonen, solange man muss es nicht mögen, ja, beziehungsweise man muss mit dieser Glaubensrichtung nichts anfangen können, aber solange sie einem nicht versuchen zu missionieren, ist da alles in Ordnung. Meine Einstellung dazu.
Ja, ja, ist richtig.
Ja, richtig, kann man auch wieder streiten drüber, aber das ist halt meine Einstellung dazu.
Ja, aber ja, da kann man jetzt, das Thema machen wir jetzt lieber nicht auf, weil da kann man schnell. Das
macht keinen Sinn, weil.
Weil es ist ein Fass ohne Boden und da kann man sich auch schnell Kritik einhandeln, die man jetzt hier nicht unbedingt haben möchte.
Da kann man auch wieder streiten, ob sie berechtigt ist. Wie bei vielem, ja. Irgendwo ist schon was dran, ja.
Ja, ja, ist richtig. Irgendwo ist immer ein Stückchen Wahrheit dran, das ist wohl wahr. Gut.
Ja, so, in diesem Sinne. Genau, in diesem Sinne. Vielen Dank für 400 Folgen.
Auf jeden Fall.
Vielen Dank dafür. Und auf die nächsten 400 ist vielleicht ein bisschen viel gesagt.
Aber wir müssen uns ja auch hohe Ziele setzen, ganz klar.
Genau.
Ja? Wir müssen uns hohe Ziele setzen, damit wir die mittleren Ziele erreichen können.
Wenn wir in der Taktung weitermachen, wie viele Jahre wären das denn noch?
Nochmal 8 Jahre.
Obwohl, ja, mein Gott, 8 Jahre ist ja durchaus eine Zeit, die man noch erleben kann, ja.
Ja, also das hoffe ich doch. Ich möchte jetzt so schnell nicht die Ohren anlegen.
Bei mir wird es zwar ein Runder jetzt nächstes Jahr, aber trotzdem steht dem Ganzen ja nichts im Weg.
Du gehst schon auf die 5 zu, oder wie?
Ja.
Oh Gott.
Okay. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, okay. Alter Sack.
Ja, mein Gott, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, wobei heute hat mir auch ein Kunde gesagt, da ging es auch nochmal jetzt drum halt mit Ausschalten aus dem Unternehmen und so. Und er so, ja, für ihn wäre es ja nichts, aber ich wäre noch jünger. Und ich so dann, wie alt sind sie denn? Und er so, 48. Und ich so, ja, ich werde nächstes Jahr 50. Ja, und er dann nur so, oh.
Ja. Ja, mein Gott, die Zeit rennt. Ich meine, gut, Tim Pritlove ist auch schon 50 oder wird 50 oder ist 50, ich weiß es nicht, aber der ist auch schon.
Ja, das ist ja alles Alter. So eine Generation. Ne?
Ja, ja, also das
ist einfach so. Ja.
Ja.
Sag mal so. Ohne das Alter zu haben, könnte man halt auch schlecht über NES, C64 oder so reden.
Zumindest oder Jumping Jack
von
Flash.
Den Anfangszeiten also, her.
Ne?
Zum Beispiel solche Filme. Okay. Das ist ja jetzt auch wieder was anderes, ja. Klar, okay, der ist jetzt gefühlt in den letzten 100 Jahren nicht im Fernsehen gelaufen, aber das kann man ja schon mal gesehen haben, selbst wenn es irgendwo vielleicht noch auf VHS, wobei DVD dann eher gewesen ist, aber bei mir war es damals halt noch VHS, ja. Ich kann mich noch dunkel an Beta 2000 erinnern, auch in Videotheken, aber das ist schon so lange her.
Ach, ich kann mich noch an Telerent erinnern. Kennst du Telerent noch? Diese Videothekkette?
Nee, das sagt mir jetzt nichts.
Telerent war so bei uns in der Gegend recht verbreitet oder das war so die Videothekkette. Und dann gab es immer so Wochenendtarife. Dann hat man sich freitags einen ganzen Stapel ausgeliehen und hatte dann dementsprechend auch für die dezentrale Sicherheitskopie ein zweites Gerät am Start.
Ja. Ne?
Und man wollte natürlich jetzt nicht die Kopie von belasten, die man halt geliehen hat. Man hat sich dann aus Schonungsgründen erstmal eine Sicherheitskopie angelegt. Genau wie man sich natürlich auch von Originaldisketten immer eine Kopie angelegt hat zum Arbeiten damit. Und das Original ist dann wieder weggegangen.
In den Schrank, ja, klar.
Ja, klar. Ja. So eine Arbeitskopie.
Ja, aber ja, vor allem dann kamen ja hier die Kopierschutzmechanismen. Ja, da hast du ja dann wieder so ein kleines Gerät zwischendrin gebraucht. Ja.
Man musste nur die richtige Technik haben, dann ging alles. Da
kam er sich ja auch schon wie so ein professioneller Hacker vor. Ja. Dann hat er nur an 2 Knöpfen gedreht, bis das Bild wieder okay war. Damals hatte ich ja auch so meine erste Jackie Chan-Phase und habe mir alle Jackie Chan-Filme nach und nach ausgeliehen und kopiert. Ja.
Ja, wie gut, dass das alles schon verjährt ist.
Ne? Selbst wenn, das existiert ja alles nicht mehr.
Nee, die ganzen VHS-Kassetten, die habe ich entsorgt, also fast alle.
Vor
das
allem
ist ja auch ein Platz, das Zeug weggenommen hat, ohne Ende.
Ich weiß, ja. Vor allem dann hat man sich die schönen Buchhüllen für die VHS-Kassetten gekauft.
Ja.
Damit das optisch einigermaßen noch so aussieht, als hättest du da halt deine Enzyklopädie stehen. Ja,
ja, ja.
Hast du eine private Videothek aufgebaut, ja.
Ja, so war das. Und ja. Inventarlisten geführt. Und vorne auf diese Buchhüllen dann dementsprechend auch die Nummern draufgeklebt, damit man dann die in der Inventarliste wiedergefunden hat. Was ist jetzt Nummer 250?
Die VHS-Sammlung, genauso wie Sicherheitskopien für Spiele etc., das war mit ein Grund, warum ich meine ersten Datenbank programmiert habe.
Diskettendatenbank auf Papier hatte ich noch ausgedruckt.
Nee, ich hatte angefangen, mir eine Datenbank zu programmieren.
Ich hatte ja, na gut, aber eine Datenbank auf dem C64 war dann teilweise schneller, in dem gedruckten oder ausgedruckten Ordner
schnell nachzugucken. Das hat ja nichts damit zu tun, wie bequem oder wie schnell ist es. Ja,
ja, aber wenn du jetzt schnell eine Diskette finden musstest, dann ja. Und wenn du dann so ungefähr 85 Diskettenboxen hattest, dann musstest du halt auch gucken, wo ist jetzt die Diskette.
Genau. Und dann hast du hier Datenbank.
Ja.
Ich habe mit einem Klassenkameraden damals hier auch eine Fußballdatenbank gemacht mit Verwaltung etc., Spieler und Tabelle etc., alles, ja, wo du die Ergebnisse dann einfach eingetippt hast und dann war schon.
Und das große Problem, was damals noch existierte, da waren die kopiergeschützten, teilweise die Kopierschutzmechanismen ja auch auf gedrucktem Papier. Das heißt, gebe das ein, bei Spielen zum Beispiel, ja. Und du musstest du dafür noch Ordner haben, wo du diese kopierten Geschichten drin hattest.
Ja, vor allem dann hattest du ja teilweise hier mit Rotfolie und alles, was sie da versucht haben, damit halt zu kopieren.
Ja, oder bei Monkey Island, weiß ich noch, da hatten sie so ein Schiebeteil,
genau.
Man musste es noch übereinander schieben. Schiebe 4, 5 übereinander und dann musstest du ja noch so eine Schablone. Das war ein Monkey Island, das war ein Krampf, mit dem, das dementsprechend die Pappe dann auch kopieren zu können. Also ich glaube, der Aufwand, das hinzubekommen, der war zeitlich höher, als da hätte man sich das Original auch kaufen können, so ungefähr.
Ja, wenn man das damals als Schüler das Geld gehabt hätte.
Ja, da wurde man dann kreativ. Das ist halt so.
Ja, gezwungenermaßen, ja.
Das war dann Bastelarbeit, ja.
Fluch und Segen zugleich, ja. Einmal das Verfügbarhaben von Spielen war halt ein Ding, das sich entsprechend Hardware verkauft hat. Entsprechende Verkaufszahlen Hardware war halt das Ding, das die Firmen Spiele entwickelt haben. Und dann hat sich die Katze in den Schwanz gebissen, weil dann wurde wieder so viel, oder dann wurde halt wieder mehr kopiert, mehr Hardware verkauft, mehr Spiele geschrieben oder mehr Software entwickelt. Es wurde noch mehr kopiert. Irgendwann war halt der Markt gesättigt im Prinzip. Und dann hat sich das Entwickeln halt nicht mehr gelohnt, wegen den ganzen Kopien.
Ja.
Böse so Zeit damals.
Aber es war auch eine. Rückblickend betrachtet war es auch eine schöne Zeit. Man musste sich mehr erarbeiten, um an das Ziel zu kommen. Es war auch
Community. Aus heutiger Sicht sehe ich das ein bisschen differenzierter, gerade halt das ganze Kopieren. Ja, wenn du mal überlegst, früher hast du im Kaufhaus gestanden, hast dir ein 10er-Pack Disketten gekauft, gelocht und dann standest du im Kaufhaus am C64 und hast Disketten kopiert.
Ja, aber das war auch nur, wie soll ich sagen, du hattest mehr so diese Face-to-Face-Community innerhalb deiner Bubble, deiner Peer-Group.
Das war auch der einzige Grund, warum ich jemals Venlo kennengelernt habe, ja.
Ja, denn, ja. Und, ja. Du hattest halt dann auch dich mehr gemeinsam, auch räumlich gemeinsam beschäftigt mit der ganzen Geschichte und hattest was in den Kaufhäusern abgehangen, bei Phobis abgehangen, was gab es denn alles damals, Escom und so. Ja, das war halt so. Und du wurdest dann auch.
Jeder hatte ja unterschiedliche Quellen, da hat man sich schon getroffen, zusammengesetzt, zusammengezockt oder halt auch mal was getauscht.
Ja.
Heutzutage geht es halt alles übers Internet, ja.
Und du hast dich halt gemeinsam getroffen, um vor dem PC was zu spielen. Ja? Das war halt dann auch besser als heute. Heute machst du ja Online-Gaming und so. Ist auch nicht schlecht, aber.
Ja, wobei besser oder schlechter ist halt die Frage, ja. Hätte man damals schon den Zugang zum Internet gehabt, in dem Maße, wie du es heute hast, wäre das auch damals eine andere Geschichte gewesen. Ja, aber ja, war halt damals so.
Ja, wir hatten ja nichts.
Ja, Hey, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, es war.
Ich frage mich auch, wo der C64 und die 1541 herkamen. Ja. Das frage ich mich heute noch, weil ich hatte ja nichts.
Ja, ja. Aber die Freude, wie man dann sich dieses Ding erarbeitet hat, die war halt auch viel größer und langanhaltender.
Ja, ich glaube nicht, dass sich viele damals den erarbeitet haben. Die Eltern haben sich das erarbeitet, ja. Ich glaube, es waren mehr die Eltern, als dass man sich das
also ich weiß selbst erarbeitet.
Also zumindest mal in meinem Alter, ja.
Wie hart ich mir mit Zeitungsaustragen mein Game Gear erarbeitet habe.
Ja, das war ja auch wieder eine andere Zeit. Also es war ja ein paar Jahre später, ja.
Aber da war dann auch irgendwo das Verständnis bei meinen Eltern, da war dann irgendwo dicht. Wie? Hast du erst vor ein paar Jahren Gameboy? Ja, der ist schwarz-weiß. Ja und?
Nee, also die Technik geht weiter, ja.
Ja, aber das Verständnis war dann irgendwo dann auch zu Ende, weil du hattest dann auch einen Haufen Gameboy-Spiele und man konnte den Eltern nicht erklären, ja, da muss ich jetzt wieder von vorne anfangen. Also die Spiele sind da nicht kompatibel. Ja, nee, also das ist aber völlig. Also war dann ja, irgendwo das Verständnis kommt nicht zu.
Ins Haus.
Ja, und da musste man dann selbst dran, ne? Das ist halt so.
Ja.
Du kannst ja kaufen, was du willst, aber von deinem eigenen Geld, hieß es dann. Ja.
Dann gib mir mein Geld, kann ich mir auch kaufen, ja. Also geht's ja heute dann wahrscheinlich.
Ja, so ist es.
Ja.
Naja.
Es war so schon vieles das. Schön, aber es ist war halt auch eine ganz andere Welt. Ja.
Ja, vielleicht ist es auch im Nachhinein immer so, dass man romantischer auf diese Zeit zurückblickt, als sie wirklich war. Man streicht das Negative ja automatisch weg.
Ne? Ja, okay. Was war negativ am C64 und am Spielekopieren? Also für uns im Prinzip nichts. Außer dass natürlich nachher mit dem Amiga und auch gerade mit dem Niedergang der Spielehersteller, zumindest mal damals, Commodore dann einfach pleite ging, ja, weil irgendwann die Verkaufszahlen zusammengebrochen sind. Aber Atari ging es ja nicht viel anders. Ja, es kam dann quasi die Konsolenzeit. Also ich kann mit der Zeit definitiv nichts Negatives verbinden. Also
nein.
Du hattest allerdings, war auch das ganze Umfeld damals ein ganz anderes, ja. Heute ist das nochmal ein anderes Ding, ja. Aber
und vor allen Dingen, du kannst ja auch, es gab ja nichts anderes und du kanntest ja auch keine anderen Geschwindigkeiten. Nein, also
wir hatten ja
das Kopieren einer Diskette hat eben nun mal so lange gedauert. Es war halt so.
Ja, wobei da konnte man ja auch schon, also da gab es ja auch schon entsprechende Techniken. Ja,
ja VGA-Copy dann beim Amiga zum Beispiel.
Ja, da gab es ja einiges.
Und X-Copy beim Amiga war doch sehr beliebt, fällt mir mal ein.
Ja, Cross-Copy übrigens. Nicht X-Copy, Cross-Copy.
Cross-Copy, okay.
Cross-Copy, ja.
War ja ein sehr beliebtes Tool und später dann in dem PC, in dem PC-Zeitalter erinnere ich mich an Syscopy. Syscopy, das einzige Kopierprogramm, was ich mir im Original gekauft habe.
Ich hatte mir damals auf dem Amiga Cross-Copy geleistet.
Aha.
Aber das war auch sein Geld wirklich wert, ja.
Und Syscopy konnte mit einem speziellen Controller, da sind wir übrigens wieder bei Promise. Promise existierte nämlich damals schon. Ich meine, die haben RAID-Controller und spezielle Floppy-Disk-Controller schon produziert. Also das ist jetzt kein neues Unternehmen, das hat schon eine wahnsinnig lange Tradition. Die haben einen speziellen Controller entwickelt, da konnte man 12 Floppy-Disk-Laufwerke ansteuern. Und Syscopy konnte diese Sachen dementsprechend verwalten. Und das hast du eine Quelldiskette reingetan und hast dann natürlich 12-mal oder dementsprechend 11-mal eine dezentrale Sicherheitskopie gehabt. Und da konntest du wahnsinnig schnell für deine Backups sorgen.
Konntest du damit nicht sogar andere Dateiformate kopieren?
Ich glaube, da konntest du sogar plattformübergreifend, du konntest sogar, wie gesagt, Amiga
weil ich bin nämlich der Meinung, genau, irgendwas habe ich da nämlich noch im Kopf, irgendwo gab es eine Möglichkeit, dass du nämlich gerade hier so Massenkopien anfertigen konntest. Ja,
ja, und das war Syscopy auf dem PC und das Interessante ist,
ganz sicher, aber da gab es was, ja.
Die damaligen Syscopy-Entwickler, die waren relativ jung, die haben dann später, wer sich noch daran erinnert, Clone-CD entwickelt für den PC. Clone-CD, dann ähnliches, ordentliches Kopierprogramm für CDs. Ich weiß nicht, ob du dich noch an Clone-CD erinnern kannst.
Nee, das war nicht meine.
Klon-CD war auch so ein revolutionäres, was fast über jedes.
Das war nicht meine PC-Zeit, nee.
Was so fast über jeden Kopierschutz drüber hinweggegangen ist. Mit speziellen Brennern. Damals war sehr beliebt dieser Sony CD, tralala. Und man musste auch ein spezielles Einleselaufwerk haben. Also da musste man spezielle Hardware haben, die auch Klon-CD kompatibel war. Da habe ich mir das dann alles so zusammengestellt, dass das Höchstmaß an Klon-CD-Kompatibilität erreicht worden ist. Ne? Und wenn man natürlich richtig viel Geld hatte, hat man sich dann so einen Plextor-Brenner gekauft. Das war dann schon so Premium-Klasse. Ne? Ja. Lang ist her.
Lang ist her. Ja. Im Prinzip bin ich eigentlich froh, dass die Zeit vorbei ist. Alle für mich zumindest mal. Genauso mit, ich habe nie für eine Xbox oder für eine PlayStation Spiele kopiert. Selbst auf der PS Vita, ja, also die modden konntest, ja, habe ich nicht Spiele kopiert. Da bin ich, irgendwann habe ich dann mit dem ganzen Thema alle nach. Im Prinzip, ja doch, die ersten PC-Jahre vielleicht noch, wo man sich da nochmal, weil man es halt vom C64, vom Amiga gewöhnt war, hat man sich da halt auch nochmal vielleicht Cracks oder so angeguckt. Aber nee.
Also die einzige PlayStation, die ich modifiziert habe, oder das war die PlayStation 1, die konnte man ja relativ leicht mit einem Chip modifizieren, dass sie auch ausländische CDs einlesen konnte. Oder waren das schon DVD? Nee, es war noch CD. CD war das, glaube ich, bei der PlayStation 1, ne?
Ja.
Ja, zum Beispiel auch Importspiele lesen konnte oder auch dementsprechend Kopien lesen konnte. Und da war das ja auch so einfach, da hat man den Chip, den konntest du quasi blind einlöten, zwei Lötpunkte, den Chip reinsetzen. Das konnte jeder quasi machen. Also das war sehr, sehr simpel, eine PlayStation 1 zu modifizieren. Ja, das war super simpel.
Ja, also früher bei meinen Konsolen, was ich auch gemacht hatte, ist halt gerade das Offenmachen oder Region-übergreifend halt. Du hattest ja doch sehr oft den Fall, dass halt nur oder dass du den Region Lock hattest, da habe ich auch, ja, weil du gerade halt dann auch Sachen, die hier nicht erschienen sind, zocken wolltest. Damals gab es ja auch sehr gute Importläden, ja, wo du auch wirklich vernünftig zwar zu überteuerten Preisen, aber wirklich gut versorgt wurdest, auch mit Importmodulen. Klar, das hat man gemacht, aber wie gesagt, das ganze Kopierthema.
Ja. Und die letzte Hochphase,
mit abgeschlossen.
Die letzte Hochphase, die ich da so noch erlebt habe, das war der Nintendo 3DS mit den, wo du hinten eine SD-Karte reinstecken konntest, musstest ja so ein Modul, so einen Adapter kaufen, der dann in den 3DS reinpasste und diese SD-Karten-Dings. Das war so das Letzte, was ich noch miterlebt habe, aber das ist doch schon auch länger her.
Was ich heute wieder machen würde, ist gerade das, was du eben angesprochen hast, bei so toter Hardware, dass ich mir da eventuell halt, wie gesagt, so Module besorgen würde, wo du halt ROMs drauf kopieren kannst und kannst dann darüber die Spiele nochmal zocken. Das würde ich mir durchaus nochmal überlegen, auch gerade was jetzt so vielleicht ein Sega Mega Drive betrifft, ein Super NES oder sowas zum Beispiel, da hast du ja so Möglichkeiten. Teilweise gibt es das ja auch als Floppy-Lösung auf SD-Basis auch für ein C64 oder so. Das sind Sachen, die würde ich mir vielleicht nochmal überlegen, wenn ich die Zeit dazu hätte. Ja, ja. Klar, ja. Dann würde ich das Mega Drive nochmal aufstellen. Ja, würde mir da, wie gesagt, auf ein Modul irgendwie so 100 ROMs mal draufpacken und mich dann nochmal durch meine alten Lieblingsspiele nicht durchzocken, aber anzocken. Ja, weil die Zeit einfach fehlt. Das wäre nochmal so ein Ding. Klar, weil wer hat denn, oder wo hätte ich heute noch Lust, mir irgendwie 100 Module hinzustellen? Ja.
Das ist richtig. Das ist
vor
richtig.
Allem nochmal die du haben willst, zu einem vernünftigen Preis auch zu bekommen. Ja, das ist das Nächste.
Ich habe letztens, was heißt letztens, vor 3 Jahren ungefähr, einen alten Karton gefunden, Sega Mega Drive 2, dieses Aladdin-Set. Da gab es so ein Bundle damals. Habe ich noch einen Originalkarton im Keller gefunden Und der wäre beinahe weggeworfen worden, aber nicht von mir. Da war Polen aber offen.
Das geht schnell, ja.
Ja, also da, weil der Karton sah echt mal aus, als ob der gerade so aus dem Regal gezogen worden ist.
Was ich beim Umzug entdeckt hatte bei mir im Keller, ist eine ganze Kiste gewesen, also so eine Umzugskiste voll mit Spielen, also mit CDs fürs 3DO.
Ja.
Und ich hatte gar kein 3DO mehr.
Aber die Spiele.
Aber ich hatte die Kiste mit den Spielen irgendwo noch stehen. Ja. Die habe ich dann meinem Bruder quasi in die Finger gedrückt, weil der halt die entsprechende Hardware noch da hatte, also konsolentechnisch. Aber das ist, ich habe nicht mehr viel alte Sachen. Die liebste alte Konsole, die, okay, ich habe irgendwo noch ein Super NES und ein paar Module, ja, aber das ist auch nicht mehr viel. Meine liebste alte Konsole, für die ich auch eine Handvoll Spiele habe, ist eh die NEC, die, sag mal, die US-Version, die TurboGrafx mit CD.
TurboGrafx.
Ja, also die PC-Engine, NEC-PC-Engine, die US-Version war die TurboGrafx. Nach wie vor finde ich eins der geilsten Handhelds, die du damals kaufen konntest. Batteriefresser ohne Ende, ja, aber eins der geilsten Handhelds, die du überhaupt kaufen konntest.
Ja, ich meine, der Game Gear war ja auch ein Batteriefresser. Den konntest du ja noch wirklich nicht mit Batterien, den konntest du zwar betreiben, aber nicht lange. Ich glaube, der hatte 6 Batterien, 3 links, 3 rechts, war ja ein
Batteriefresser. Damals zu der Zeit war ich eigentlich mehr Fan von dem Original Atari Lynx, ja, von der ersten Generation. Wobei das natürlich auch schon ein Riesending
war. Das war aber ein Riesenklopper, ja. Und Stichwort Battery Packs, ne? Heute mit ihren ganzen Powerbanks und so, gab es damals schon für den Game Boy. Es gab für den Game Boy so einen Gürtelclip mit so einem Battery Pack, der war so groß wie so eine Capri-Sonne ungefähr. Ja. Jetzt müsste man wissen, was eine Capri-Sonne ist, aber gibt es ja heute auch noch. Heißt nur anders. Ungefähr so groß wie eine Capri-Sonne, hatte ein langes Kabel dran und das passte genau in den Netzteilanschluss vom Game Boy. Und das war schon die erste Powerbank.
Ja, also, überhaupt Zubehörmarkt, gerade für einen Gameboy, das war ja auch so ein riesen Geschäft. Weißt, ja.
Da gab es eine beleuchtete Lupe als Aufsatz und das ist.
Es gab Modkits für, wie hieß es dann, der Nachfolger vom Gameboy?
Gameboy Advance? Nee.
Da konntest, weil der hatte keine Hintergrundbeleuchtung, da konntest du ins Gerät dann Beleuchtung mit einbauen lassen. Aber egal, ja.
Gab ja noch einen Gameboy Color, gab es ja dann auch
Gameboy später. Nach dem Original Gameboy habe ich mir keine Handheld-Konsole von Nintendo mehr gekauft.
Na doch, ich hatte einen 3DS, wie gesagt, aber es ist alles schon länger her. Nee. Gut, dann haben wir heute quasi noch eine All-in-One-Folge gemacht. Wir haben heute noch eine kleine Bonus-Content drangehängt und den gibt es sogar kostenlos. Umsonst war es hoffentlich nicht.
Ich hatte eben überlegt, ob ich das nicht nach dem Outro hinten dran schneide. Aber ich lasse es jetzt, wie es ist.
Wir haben ja kein Outro, das ist ja das Problem.
Ach stimmt, wir haben ja gar keins mehr.
Wir haben nur ein Intro.
Stimmt.
Wir haben unsere ganzen finanziellen Mittel ins Intro gesteckt. Die Susi war nicht billig.
Ich wollte es gerade sagen, ja. Die ist jung und braucht das Geld.
Jung ist sie nicht mehr.
Okay.
Die hat aber noch eine junge Stimme. Das stimmt. Die Stimme ist immer noch gleich geblieben.
Ja. Apropos, die Stimme ist ja gestorben, ne?
Wie? Susi lebt noch.
Nee, Walter.
Ach, Walter ist tot. Walter ist leider tot, ja. Gott hab ihn selig. Gut. Dann würde ich sagen, bevor wir noch länger reden, machen wir die
Jetzt wird es wirklich Zeit.
Ja. Jetzt ist Zeit fürs Bettchen.
Ach, wir sind ja schon.
Wir sind alte Herren. Wir müssen früh ins Bett.
Ich muss die Folge noch fertig machen und dann würde ich auch gerne noch was essen. Ich hatte eigentlich vor, heute Abend noch Burger zu machen.
Ja, dann
für mich, weil meine Frau ist noch geschäftlich unterwegs. Aber ob ich das jetzt um 7:30 noch mache, ich weiß ja nicht.
Ja. Ich muss ja auch noch ein bisschen Post-Production machen, ich mache den Schriftkram noch.
Genau, das musst du noch machen, ja.
Okay, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns vielleicht zwischen den Jahren wieder, das wissen wir noch nicht, vielleicht sind wir noch mal da, vielleicht.
Oh, ich bin nächste Woche noch am Arbeiten. Also bis auf Weihnachten, klar. Bis auf die Weihnachtsfeiertage. Aber Montag, Freitag bin ich am Arbeiten. Müssen wir mal gucken, wie wir das vielleicht einrichten können. Ja.
Aber wenn ihr uns nicht mehr hören solltet, kommt gut ins neue Jahr und macht euch keinen Stress, genießt die Weihnachtsfeiertage und macht einen ganz ruhigen. Ja.
Genau, lasst euch überraschen, wie es aussieht einfach.
Okay, also dann bis spätestens nächstes Jahr. Also, mach's gut. Tschüss.